über Heilung sprechen, aber nicht nur Heilung, sondern grundsätzlich Wohlbefinden, Wohlsein, glücklich sein, erfolgreich sein, gesegnet sein, ja, alles komplett. Heilung ist also Wohlsein für mich persönlich, Heilung. Wenn ich gesund bin, keine Kopfschmerzen habe, keine Bauchschmerzen habe, keine Beinschmerzen habe, keine, überhaupt nichts habe, dann geht's mir gut. So, darüber wollen wir sprechen. Heilung kannst du ernten. So wie man Birnen erntet, wie man Äpfel erntet, wie man Bananen erntet, das kannst du ernten. Vorausgesetzt, du hast so einen Baum gepflanzt. Und Heilungsbaum, Lebensbaum. Gott möge uns segnen. Ganz herzlich eingeladen für die nächsten Gottesdienste hier im Haus am Sonntag. Wir werden morgen das Thema haben, die Salbung macht den Unterschied. Und dann noch am Mittwoch, wir werden hier noch einen Gottesdienst haben, da Mittwoch um 16 Uhr, Heilung beginnt unsichtbar. Also eigentlich dieses Thema, was ich heute anschneide und beginne, das wird dort fortgesetzt, es beginnt unsichtbar. Du wirst gesund, unsichtbar, nicht sichtbar, denn es ist etwas Verborgenes. Gott wirkt im Verborgenen. Wenn du in der Kammer betest, mit Gott die Dinge besprichst, Gott handelt das dann öffentlich, aber zuerst im Verborgenen passiert das alles. So, Heilung ist eine Frucht des Glaubens und Früchte kann man immer ernten. Erntezeit ist natürlich kein Vergnügen. Erntezeit ist eine harte Zeit. Da musst du hochsteigen, bis du da die Frucht pflückst. Verstehst du? So, bis du die Gesundheit runterholst in dein persönliches Leben. Erntezeit ist eine ganz harte Arbeit. Also die meisten Leute denken, Ernten, das ist was Wunderbares, einfach einkassieren. Nein, so einfach geht es nicht. Du musst hochklettern auf diesen Palmbaum oder welchen Baum auch immer ist und dann die Frucht sauber runterholen. Da muss man hart arbeiten. Um was ernten zu können, braucht man sehr viel Geduld. Deshalb auch für Heilung. Du brauchst viel Geduld, um wirklich Genesung zu empfangen. Gott will grundsätzlich dein Wohlsein. Das Heil des Menschen, das ist Gottes Absicht und Gottes Plan. Also grundsätzlich, also will ich ein paar Grundsätze sagen. Gott will also, dass du gesund bist, dass du glücklich bist, dass du fröhlich bist, dass du gelassen bist, dass du getrost bist. Das ist Gottes Wille. Heil am ganzen Menschen, das muss ausreifen. Wir werden krank gemacht von der Gesellschaft, von den Umständen, vom Leben grundsätzlich. Da werden wir krank gemacht. Aber Gott will, dass wir wieder heilen. Und bei Gott gibt es eines nicht, schnelle Lösungen. Bei Gott gibt es keine schnelle Lösungen. Wer das sucht, der sollte ganz woanders hingehen. Er wird es auf diesem Planeten Erde nicht finden. Schnelle Lösungen. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Mit schnellen Lösungen kommt man nicht weit. Erstens mal das. Wer etwas Gutes haben möchte, braucht seine Zeit. Du brauchst seine Zeit, bis es ausreift. Das Heil in Jesus Christus ist auch ein Gnadengeschenk und das muss reifen und reifen und reifen und reifen und vollkommener und vollständiger werden. Also, schau Jesus an. Er war glücklich, er war ausgelassen, er hat nicht leicht gehabt. Er wurde verpönt, verachtet, aber er war glücklich. Das ist Heilsein, gelassen sein, getrost sein. Er fühlte sich geborgen in Gott, schlief sogar im Sturm auf dem Boot. Der konnte schlafen. Ich weiß nicht, ob du das könntest. Also da geht's auf und ab und Wasser plätschert rüber und Wasser fließt rein. Unser Heiland schläft. Herr, siehst nicht, wie verderben. Die Jünger waren im Verderben und sie sind verzweifelt. Aber Jesus hat geschlafen, weil er wusste, ich kann nicht untergehen. Ich kann nicht verloren gehen. Gott, mein Vater im Himmel, wird mich nicht fallen lassen. Er hat nie gejammert. Also ich habe nirgendwo Klagepsalmen von Jesus, wo er gejammert und geklagt hat. Er hat nur ein einziges Mal geweint über Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Wie oft wollte ich dich versammeln und du hast nicht gewollt. Aber er hat nie geklagt, hat sich nie beschwert. Ach, ich muss den Judas mittragen. So ein Paket, so ein Brocken, den armen Judas, verstehst du? Nein, er hat sich über Judas gar nicht mehr beschwert und auch nirgendwo geklagt. Er hat mit Judas sogar noch geredet und ihn sogar gut behandelt. Jesus ist uns das Vorbild für einen heilen Menschen. So sieht ein heiler Mensch aus, wie Jesus war. Und er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Und er wurde verachtet, er wurde verspottet. Und er war trotzdem heil und vollkommen. Er hat alles ausgehalten. So, die Welt ohne Gott ist krank, kaputt und unbrauchbar. Der anarchistische Mensch, der ist chaotisch, der ist nicht heil. Wenn du die Menschen heute anschaust, die geben sich manchmal heil. Also bei uns ist alles perfekt, aber wenn du hinter den Kulissen guckst, wenn du nach Hause gehst, in der Mansarde nachher, wo sie sind, besuchst, da siehst du, das stimmt ja vorne und hinten nicht. Die tun so. Und da wird so viel Augenwischerei betrieben in unserer heutigen Gesellschaft. Weißt du, da pudert man sich, dann setzt man sich eine Maske auf und da hinter der Maske ist Elend, Not und Traurigkeit. So, die Welt ist nicht heil, sie ist voller Ungerechtigkeit. Der moderne Mensch ist verwirrt, er ist nicht heil. Der ist durcheinander, der weiß, wenn du richtig fragst, was soll man machen, wie geht's weiter? Der weiß es nicht, der ist verunsichert, verängstigt, der ist flüchtig, der rennt von einem zum anderen, probiert das und probiert jenes, der ist nicht heil. Dieser Mensch, der moderne Mensch heutzutage hat den Boden unter den Füßen verloren, hat keine Heimat, hat kein Zuhause, weiß gar nicht, wo er hingehört. Frag doch den modernen Menschen, wo gehörst du hin? Ich bin Europäer, Quatsch. Europa ist so groß. Verstehst du, wo gehörst du hin? Bist du in Bayer, bist du in Preußen, bist du in Berliner? Was bist du eigentlich, in Schlesier? So, der moderne Mensch ist vertrieben aus dem Paradies. Der jagt und sucht und versucht da und dort sein Glück. Er ist süchtig, er ist nicht heil. Er ist süchtig, er sucht Leben. Sucht Befriedigung. Er versucht, die Dinge zu verdrängen. Er versucht, mit sich selber klarzukommen. Er ist abhängig, er ist nicht heil. Der moderne Mensch ist nicht heil. Er ist unglücklich. Auch selbst wenn er 6 Richtige im Lotto hat, ist er nicht glücklich. Nur vorübergehend, vielleicht für ein paar Augenblicke. Aber das ist nicht das wahre Glück seines Lebens. Er ist unbefriedigt. So, der moderne Mensch ist innerlich verstümmelt, er ist nicht gesund. Und deshalb Heilung ernten. Wie ernte ich Heilung? Viele Menschen sind gebrandmarkt, so wie Aussätzige, aber das sieht man äußerlich nicht. Das sind schöne Menschen. Äußerlich vielleicht gesunde Menschen, aber die haben ein Brandmal. Die tragen ein unsichtbares Brandmal in sich, sind abgelehnt, abgewiesen, isoliert, diskriminiert. Die fühlen sich beleidigt, gekränkt. Sie tragen etwas in sich, Hass gegen, was weiß ich, gegen die gesamte Gesellschaft. Der heile Mensch weiß, wie man mit Druck fertig wird. Jesus wusste, ich kann mit meinem Vater alles besprechen und schläft mittendrin im Sturm. Das ist für mich eine ganz großartige Geschichte. Jesus schläft im Boot. Schläft im Boot. Er weiß, draußen geht die Welt bald unter. Wir gehen bald unter und trotzdem kann er schlafen. Krieg bricht aus, Gerüchte und Kriegsgeschrei und alles mögliche passiert und er kann schlafen. Und das ist heil sein. Du kannst schlafen, kannst einschlafen und kannst wieder aufwachen und bist wieder frei und fröhlich und bist nicht gestresst. Der gesunde Mensch, er weiß, wo er Schutz findet, wo er Zuflucht findet, wo er Rat findet, wo er Trost findet, wo er gehalten wird, wo er zu Hause ist. Er ist in Gott geborgen, das ist der gesunde Mensch, in Gott geborgen. Der heile Mensch hat ein Zuhause, eine Heimat, ein Elternhaus. Mein Vater hat Brot die Fülle. Das ist Heilsein. Der heile Mensch, der hat eine Bleibe. Man kann hier hin und her schieben, aber der weiß, ich gehe nach Hause. Jeden Tag komme ich näher meiner himmlischen Heimat. Hier werde ich nur geduldet, hier werde ich nur respektiert, aber ich habe ein Zuhause, was wollt ihr? Ich habe ein Zuhause bei Gott. Wer das nicht hat, der ist krank, der ist suchend und süchtig. Hier kann er beim Vater selbst sein, hier kann er lachen und weinen. Wo kannst du das heute noch, lachen und weinen? Selbst nicht mal in deiner eigenen Wohnung, da klopft schon an der Wand jemand. Verstehst du? Hier kannst du deine Gefühle zeigen beim Vater im Himmel. Du kannst ihm alles sagen. Und das Schöne dabei ist, sind die Psalmen. Da gibt es Hasspsalmen, Klagepsalmen, Lobpsalmen, Dankpsalmen, alle möglichen Psalmen. Du kannst Gott alles sagen. Und das ist das Schöne dabei. Ich darf meinem Vater im Himmel alles sagen. Alles mitteilen. Hier zu Hause ist immer eine offene Tür bei meinem Vater im Himmel. Hier kann ich rein, auch wenn ich Schwierigkeiten habe. Ich kann immer mit meinen Schwierigkeiten zum Vater im Himmel gehen. Der heile Mensch hat dann zu Hause eine Familie, wo er geachtet wird. Was hat Petrus gemacht, als er aus dem Gefängnis entronnen ist und befreit worden ist? Er ging sofort zu den Ihrigen. Komisches Wort, Ihrigen. Zu denen, die zu ihm gehörten. Die Frage ist, wer gehört zu dir? Stell dir mal vor, du müsstest heute untertauchen. Wo würdest du hinrennen? Wo würdest du hinrennen? Wo würdest du dich verstecken? Zu den Ihrigen. Wo sind die? Da ist der Mensch zu Hause, wurde ernst genommen. Hier wird er geachtet. Petrus steht an der Tür, auch wenn man nicht ebenso vor die Tür aufmacht. Aber Petrus steht vor der Tür. Hier weiß er, egal was passiert ist, die haben mich verdonnert, verdammt, verflucht, aber ich, meine Brüder und meine Schwester lieben mich und die wissen, dass ich das bin und die kennen mich, die verstehen mich. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir eine Gemeinde haben, eine Familie haben, nicht nur Gruppe oder Treff, Christentreff. Nein, wir brauchen eine Familie, wo wir wissen, hier bin ich angenommen, hier bin ich zu Hause, hier bin ich geborgen, hier kann ich weinen und hier kann ich lachen. Das ist ganz arg wichtig, Geschwister, und da müssen wir dazu hinwachsen. Das geht nicht von selbst. Eine Familie ist eine gewachsene Struktur. Da fängt man an, da kommt der kleine Bruder, die kleine Schwester, und die muss man annehmen. Die kleine Schwester, den kleinen Bruder. Und ja, das ist wieder ein Esser mehr. Verstehst du, wie das so ist, wenn du eine große Familie hast? Der heile Mensch weiß, ich muss hier zu Hause mich nicht schämen, ich darf mich gehen lassen. Geschwister, das gehört auch zum christlichen Leben, dass du dich auch mal in der Familie Gottes gehen lassen kannst. Schuhe ausziehen, barfuß laufen und so weiter. Man kennt dich, man kennt deine Stärken und deine Schwächen. In der Familie Gottes kennt man seine Stärken und seine Schwächen von einem. Und das ist wichtig, dass man sich einander kennt und einander keine Vorwürfe macht. Und sagt, ja, hör mal, das macht man doch nicht als Christ. Verstehst? Wir sind eine Familie, ein Volk Gottes. Ich muss mir auch nichts vorwerfen lassen, wenn ich mal Fehler mache. Ich möchte zur Familie Gottes gehören. Ich möchte nicht zur Kirche gehören oder zu einer Religion gehören. Weißt du, bei der Religion singt man, betet man und guckt man in den Himmel. Aber in der Familie Gottes lebt man zusammen. Da isst man und trinkt man zusammen. Der heile Mensch weiß, Gott ist die Liebe. Gott liebt mich, Gott nimmt mich an. Er weiß, Gott plagt mich nicht, Gott quält seine Kinder nicht, Gott legt nicht unnötige Lasten auf. Gott steht einem bei und er hilft, die Lasten zu tragen. Und eigentlich in der Familie Gottes, da gibt es keinen Gott, sondern da trägt einer dem anderen seine Last. Die Lasten werden geteilt, das ist Familie Gottes. Da wartet man nicht auf irgendein Wunder vom Himmel. Sie hatten alles gemeinsam. Das ist Christentum. Ein Herz und eine Seele. So, man muss die Gesundheit ernten können. Sie hatten alles zusammen und was ist passiert? Sie brachten alles zuerst mal sich ein. Weißt du, du möchtest alles haben, aber du musst dich zuerst nicht einbringen. Ohne dass man sich nicht einbringt, wirst du auch nichts haben. Wenn du nichts gibst, kriegst du auch nichts. Deshalb bring dich ein in die Familie Gottes, in die Gemeinde Jesu. Egal wie es ist, auch wenn es nur drei Leute sind, bring dich ein in diese kleine Clique. Bring dich ein, teile das, brich die ganzen Vorurteile durch und ab und baue sie ab, die Vorurteile, die du gegen deinen Bruder, deine Schwester womöglich hast. Ja, ich mag nicht, die spricht nicht Deutsch. Weißt du, wir müssen auf die lieben, die nicht Deutsch sprechen und nicht Englisch sprechen und nicht in Zungen sprechen. Weißt du, das sind unsere Brüder, auch die, die nicht in Zungen sprechen. Wir machen immer da so Abgrenzungen. Im Himmel gibt es keine Religion, glaub mir das. Im Gegenteil, der Heilige Geist hilft uns und unterstützt uns in kleinen Dingen, wo wir auch immer sind. So, die Frage ist, die mich heute bewegt, wie ernte ich Gesundheit? Ich muss zuerst Gesundheit sehen, dann kann ich auch Gesundheit ernten. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. So, der heile Mensch muss zuerst mal was von sich geben. Er muss zuerst mal in sich heil werden und dann bringt er seine Heilung in die Gemeinde, in den Kreis, in die Clique, in dem Kreis, wo er sich befindet. Das muss nicht immer alles groß sein, massenweise. 3000 Leute, glaub mir, dass bei diesen 3000 Leuten, da wirst du dich nicht zurechtfinden. Du brauchst drei, die es reicht vollkommen. Drei Leute, die Jesus lieben. Du liebst Jesus, er liebt Jesus und sie liebt Jesus. Und schon ist die Familie Gottes perfekt. So, und dann legst du alles in die Hände Gottes. Der heile Mensch weiß, ich bin von Gott abhängig. Ich bin in Gott geborgen. Und wenn du das von dir weißt und der andere das auch weiß und sie auch das weiß, verstehst du, dann sind wir alle irgendwo in der Hand Gottes. Wir werden von Gott gehalten. Und das ist plötzlich eine andere Wirklichkeit. Das ist nicht die Wirklichkeit, die wir hier in der Welt kennen. In der Welt, da denkt jeder nur an sich. Ellenbogen, Dschungelgesetz, der Stärkere siegt. Nein, im Reich Gottes siegt der Schwächere. Komisch, merkwürdig. Der Schwächere siegt im Reich Gottes. Also, wenn du Gesundheit, Heilung, Wohlsein, Erfolg, Sieg und Segen, all diese Vorteile und Vorzüge des Lebens ernten möchtest, fang an zu sehen. Zuerst mal in dem kleinen Kreis, wo du bist, und du wirst merken, plötzlich verändert sich die Welt mehr und mehr. Wenn du die Welt verändern möchtest, fang an, dich selbst zu verändern. Nicht, der muss sich verändern. Nein, du musst dich verändern. Nicht die anderen. Vergiss die anderen, lass die anderen aus dem Spiel. Du musst dich verändern. So, im Sirach, das ist bei den Apokryphen, Sirach Kapitel 30, Vers 16, da heißt es, kein Reichtum ist mehr wert als die Gesundheit und kein Glück größer als ein fröhliches Herz. Nichts ist größer als ein fröhliches Herz. Gesundheit und ein fröhliches Herz. Und ich denke, Geschwister, es ist so wichtig. Gott hat mir in diesen Tagen etwas aufgeschlossen, was ich euch weitergeben möchte. Wir brauchen fröhliche Herzen. Nicht nur lasst die Herzen immer fröhlich, verstehst du, dass wir so singen, sondern die Herzen müssen auch fröhlich sein. Singen kann man viel, reden kann man viel, aber sein ist es das Wesentliche. Gesundheit ist ein Lebensstil. So wie Krankheit auch ein Lebensstil ist. Da redest du den ganzen Tag von Krankheit, von Apotheke, von Medizin, von Spritzen, von Tabletten. Verstehst du, den ganzen Tag von dem ganzen kickeres Zeug da. Gesundheit ist genauso ein Lebensstil. Fang an, von Gesundheit zu reden. Und nicht nur von Krankheit. Krankheit ist da. Wir können diese Dinge nicht ignorieren und sagen, ja, ich vergesse, ich verdränge das alles. Das ist da. Aber wir sollten Gesundheit am Nummer eins machen, zum Nummer eins machen. Einfach von Gesundheit reden, von Gesundheit singen, gesunde Gebete sprechen, Gesundheitsbücher lesen, nicht nur Krankheitsbücher wälzen und suchen, was für Krankheit. Denk immer dran, ein Arzt hat zwei Feinde. Ein Arzt hat zwei Feinde. Zuerst einmal die Toten und dann die Gesunden. Das sind seine zwei Feinde. Ein Arzt hat zwei Feinde, die Toten und die Gesunden. An beiden verdient er nichts. An beiden verdient er nichts. Medizin ist heute ein gutes Geschäft. Der Patient, deshalb wird der Patient immer in so einen Schwebezustand gehalten. Nicht gesund und nicht krank. Verstehst du? Nicht gesund und nicht krank. Nicht tot und nicht ganz lebendig. Und wir müssen durchbrechen, dass wir anfangen, lebendig zu werden. Der Arzt ist nur eine Krücke. Der Arzt hilft uns nur. Die Medizin hilft uns nur. Es sind nur Hilfsmittel, aber sind nicht unsere Heilmittel. So. Uns darf nicht die Krankheit im Griff haben, sondern uns muss Jesus im Griff haben. Nicht die Krankheit. Dass uns dazu gehört vielleicht Mangel, dazu gehören Komplexe, dazu gehören Süchte, dazu gehören Gebundenheiten. Diese Dinge dürfen uns nicht im Griff haben. Uns muss Jesus im Griff haben. Ich kann alles haben, aber niemand darf mich beherrschen. Niemand darf über mir stehen. Und dann das als nächstes, auch beim Arzt und auch beim lieben Gott. Es gibt keine Garantie für Heilung. Manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Da musst du auch immer unterschreiben. Du könntest bei der Operation sterben. Verstehst du? Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Es gibt keine Garantie. Aber es gibt eine Garantie für unsere Erlösung in Jesus Christus. Für unsere Heilung gibt es keine Garantie. Aber für die Beendigung aller Leiden, wenn Jesus kommt, wenn wir im Himmel beim Vater sind, dann gibt es ein Ende, dann ist alles vollbracht. Da ist Erlösung das Wichtigste. Deshalb, wir müssen hinarbeiten auf die Erlösung. Und wenn du das Ziel vor Augen hast, du weißt, ich muss hier durch, das gehört dazu. Die Dornen und Disteln gehören dazu zu meinem Leben. Gott hat uns gesund erschaffen, aber wir sind nicht mehr in diesem Urzustand geblieben, leider. Wir sind schon lange draußen aus dem Urzustand. Da ist so vieles dazwischen reingekommen in unser Leben. So viel Staub, so viel Dreck, so viel Müll, so viel Viren, so viel Bazillen. Die Welt ist versaut. Wir sind schon lange nicht mehr im Paradies, aber jetzt ich versuche nach oben zu kommen. Einfach nach oben streben. Zum Besseren, nicht nur zum Schlechteren. Also bei mir wird es alles schlechter. Ich kann nicht mehr laufen, kann nicht mehr springen, kann nicht mehr Treppen steigen, kann das nicht mehr. Weißt du, wir sollten vergessen, dass es bei uns immer die Sache abnimmt. Bei uns muss die Sache das Positive, das Gute zunehmen. Stück für Stück. Als Israel in der Wüste war, du musst es vorstellen. Weißt du, es ist nicht ausschlaggebend, wie dein Leben abläuft. Die große Sache ist Gott gegenwärtig. Als Israel in der Wüste war, die haben Steine gehabt, Schlangen gehabt, Hitze gehabt und Kälte gehabt, aber ihnen ging es gut. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen, weil Gott gegenwärtig war. Und wenn Gott in unserem Leben gegenwärtig ist, dann kann es sein, du kannst auf alle vier kriechen und krabbeln, dann wirst du aufstehen und wirst zurechtkommen und du wirst schaffen mit Gottes Hilfe und du wirst dich aufrappeln wieder. Du wirst schaffen. Gott in unserer Mitte. Das war in Israel. Kein Kranker und kein Gebrecher. Und nicht mal die Schuhe sind durchgelaufen und nicht mal die Kleider sind durchgewetzt worden. Ich muss vorstellen, also, die haben keinen Schneider gebraucht und keinen Schuster. Und keinen Bäcker. Morgens sammeln sie ihr Manna. Hier im Leben ernten wir immer nur das, was wir gesät haben. Und meistens sind Dornen und Disteln. Meistens ist das Negativ, was da bei uns wächst. So, wir sind der Krankheit unterworfen durch Sünde, Welt und ja, durch andere Menschen. Du kannst so heilig sein, so fromm sein, den ganzen Tag beten und singen und mit Gott verbunden sein, aber das sind die bösen Nachbarn. Die Straßenpassanten, verstehst du? Oder die Autofahrer. Oder ja, die Medien oder was weiß ich, die äußeren Umstände. Du wirst da angegangen. Du willst gar nichts. Aber da kommt, plötzlich hast du im Briefkasten einen Brief vom Finanzamt. Der will was von dir. Oder die wollen was von dir. In dieser Welt, da gibt es Neid und Eifersucht. Da gibt es Uneinsichtigkeit bei dir und bei anderen auch. Und viele Menschen sind unverbesserlich. Und das macht uns krank und das macht uns kaputt. Die Bibel sagt, Sünde ist der Leute Verderben. Deshalb, wenn du gesund werden möchtest und Gesundheit ernten möchtest, hör auf zu sündigen. Und weißt, was Sünde ist? Nicht nur Ziel verfehlen vom Griechischen her, sondern Rebellion gegen Gott. Hör auf, gegen Gott zu rebellieren. Gott, warum hast du mir das zugelassen? Warum muss ich da durch? Warum habe ich den Pickel oder die Beule oder diesen Tumor oder was weiß ich alles? Verstehst du, Rebellion. Aber lass den lieben Gott aus dem Spiel. Rebellion gegen sich selbst. Sich selbst Vorwürfe machen. Rebellion gegen andere. Rebellion gegen die Natur. Warum bin ich hier geboren, wo alles so dreckig und versaut ist? Und zu zementiert und zu betoniert und was weiß ich alles? Warum bin ich in Berlin aufgewachsen? In Kreuzberg. Am Bahnhof Zoo. Verstehst? Warum? Weißt du, Rebellion gegen das Gute, gegen die Wahrheit. Und Rebellion ist der Leute Verderben. Hör auf zu rebellieren. Nimm die Dinge so hin, wie sie sind. Und mach du das Richtige aus der ganzen Situation. Rebellier nicht. Kämpf nicht gegen den Pastor. Kämpf nicht gegen die Geschwister. Kämpf nicht gegen deine Familie. Kämpf nicht gegen deine Eltern. Kämpf nicht gegen deine Kinder. Kämpf nicht gegen die Gesellschaft. Das ist Rebellion. Werde mal ganz ruhig und sag, ja, ich will, mit Gottes Hilfe will ich mein Leben in den Griff bekommen. Wie mache ich das am besten? Aber durch Rebellion verschlimmerst du die Situation und machst nur größer. Wer die Wahrheit nicht annimmt, der verdirbt. Wer die Medizin Gottes nicht annimmt, der verdirbt. Wir haben diese Tage über Rema gesprochen. Wer das Wort Gottes bekommt und das Wort Gottes nicht richtig gebraucht, nicht hinhört auf die Stimme Gottes. Lies mal 5. Mose 28. Wenn du der Stimme Gottes nicht gehörst, das meint nicht die Bibel, sondern auf die innere Stimme, was Gott einem sagt. Wenn du der Stimme Gottes nicht gehorchst, dann kommen die Plagen. Wer viel in der Gegenwart Gottes ist, der erholt sich. Da kannst du Gesundheit ernten. Da kann Heilung wachsen. Heilung ist ein Prozess. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist und hörst auf den Herrn und er sagt einmal so, dann füll die Krüge mit Wasser, dann gib dem Speisemeister zu trinken, dann schenkt es aus, Schritt für Schritt. Und das ist es, was Gott will. Wie wächst die Gesundheit in meinem Leben? David sagt einmal, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Du kannst dein Leben durch einen einzigen Gottesdienst um 1000 Tage verlängern. Überleg einmal. Um 1000 Tage verlängern. Wenn du dreimal in der Woche in Gottesdienst bist, dann hast du dein Leben um 3000 Tage verlängert. Überleg dir, das ist ein Geschenk. Du kannst dein Leben verlängern. Also Gesundheit wächst, indem du in der Gegenwart Gottes bist, auch wenn du nichts verstehst und bei dir nichts passiert, Außergewöhnliches, aber du bist in der Gegenwart Gottes, in der Sonne. Plötzlich nimmst du Farbe an. Verstehst? Plötzlich hat die Sonne dich geküsst. Plötzlich hat der Herr dich geküsst, die Liebe Gottes dich angenommen. Du bist 3 Tage in der Sonne gewesen. Das ist es, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das verlängert dein Leben. Wer viel in der Gegenwart Gottes ist, der erholt sich. Der atmet auf. Oh, der entspannt sich. Und die Ursache für viele Krankheiten ist die Verkrampfung. Dass Menschen sich verkrampfen. Sich auf irgendetwas versessen, das nicht mehr durchblicken und so weiter, und sich verbohren. sich verkrampfen. Aber in der Gegenwart Gottes entspannst du dich, lässt los und es fließt davon, ist nichts mehr da. So, das ist, was Heilung bringt. Da fängst du das Leben an zu genießen. Viele Leute können das Leben gar nicht genießen. Dass sie einfach mal nichts tun. Mal nichts tun. Mal nichts denken. Mal nichts beten. Mal nichts hören. Mal nichts sehen. Mal nichts glauben. Mal gar nichts tun. Jesus lag im Schiff, obwohl der Sturm tobte. Dieses Bild ist so gravierend für mich. Nichts tun. Jesus liegt im Schiff und das Boot geht bald ein unter. Und merkt er das nicht? Doch, er hat es gut gemerkt. Aber er wusste, mein Vater ist hier. Mein Vater wacht über mein Leben. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie 1000. In der Gegenwart Gottes wird dein Leben verlängert, verbessert, korrigiert, ausgeglichen, ausbalanciert. In der Gegenwart Gottes verjüngst du dich. Die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Plötzlich wächst ihnen ein Schnabel. Plötzlich wachsen denen Feder. Plötzlich können sie wieder Futter jagen. Plötzlich, ja, sie fahren auf wie Adler. Sie werden verjüngt. Sie laufen und sie werden nicht müde. Das gehört zu einem Christen. In der Gegenwart Gottes wird man stark. Die, die auf den Herrn harren, sie laufen. Sie brennen nicht aus und brennen nicht durch. Werden nicht erschöpft. Sie brechen nicht zusammen. Sie übernehmen sich nicht. Sie verausgaben sich nicht. In der Gegenwart Gottes. Das muss gelernt werden, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wie lebt man in der Gegenwart Gottes? Gut, dass du fragst. Wie lebt man in der Gegenwart Gottes? Es ist nicht, dass du einfach nur mit Christen zusammen bist. Du musst mit Gott zusammen sein. Mit dem inneren Gott, mit dem Gott in dir, mit Jesus in dir, mit Christus in dir, mit dem Heiligen Geist in dir. Das ist in der Gegenwart Gottes leben. Für uns Menschen ist die Gegenwart Gottes das Allerwichtigste. Da kannst du in der Wüste sein und da hast du Brot die Fülle, Wasser die Fülle, da schwitzt du nicht und da frierst du auch nicht. Und da kannst du alle Extreme ertragen. Und die Wüste ist voller Extreme. Und das Leben ist voller Extreme. Und da kannst du mit diesen Extremen auskommen. So wie man ohne Sonne nicht leben kann, so kann man ohne Gott nicht leben, ohne der Gegenwart Gottes. Aber das muss in uns sein. Und ich meine nicht zuerst einmal, ich liebe das und ich freue mich über jeden Kind Gottes, das in Gottesdienst kommt, aber ich meine nicht, dass es nicht Gottesdienst gehen, in Gott sein, in Christus sein, in der Hand Gottes sein und wissen, ich bin in der Hand Gottes und ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Ich bin in Gott geborgen, ich werde von Gott getragen, ich werde von Gott geführt, versorgt, gesegnet. In der Sonne Gottes sein. So wie ohne der Sonne oder diesem Licht kein Leben gäbe, so gibt es ohne Gott kein Leben bei uns. So, da bekommst du Depressionen. Die meisten Leute, warum sie Depressionen haben, sie sind nicht in der Sonne Gottes. Vitamin D. Verstehst? Einfach in die Sonne gehen. Sich anstrahlen lassen von der Herrlichkeit Gottes. Einfach mal die Augen zu. Nichts sehen, nichts hören, nichts wollen. Das ist ein Geheimnis. Dass du nichts mehr willst. Und wahre Gotteskindschaft ist, dass du nichts mehr willst. Ich habe alles, was ich brauche in Gott. Ich bin befriedigt. Innere Befriedigung, innere Freude, innere Geborgenheit. Da, weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, da bist du entspannt, so gelöst. Bist nicht verkrampft. Ich muss beten, der Herr will's. Nein, der Herr will's gar nicht. Der Herr will, dass du stille bist. Und weißt du, was das heißt, stille sein? Gar nichts tun. Durch stilles Sein werdet ihr stark, heißt es in meiner Bibel. Verstehen wir Gottes Wort? So, in der Gegenwart Gottes wirst du mit deinen Belastungen fertig. Und da erntest du, was du siehst. Oh Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, verstehst du? Und das ist das Einzige, was der liebe Gott will. Der liebe Gott will nicht, dass du besonders fromm bist. Der Herr will nur, dass du ihn liebst. Du bist ja für Gott geschaffen. Du bist nur für Gott geschaffen. Du bist ja sein Ebenbild, du trägst sein Bild. Du bist ja nur für Gott. Und Gott will nur, dass sein Geschöpf ihn liebt, ihn preist. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich werde morgen noch weitermachen. Diese Salbung macht den Unterschied, aber heute will ich noch ganz kurz anschneiden. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke in der Gegenwart Gottes, dass du dich freust. Herr, ich freue mich, dass ich dich habe, dass ich dich kenne, dass du mich lieb hast. Und in dem Augenblick, wo du anfängst, dem Herrn mit Freuden zu dienen, nicht als Last, ich muss Gott was tun. Nein, das ist eine Belastung, das ist eine Bedrückung, wenn du etwas musst. Du musst bei Gott nichts tun. Diene dem Herrn mit Freuden, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Weißt du, was das alles heißt? Nein, ich muss jetzt in die Versammlung gehen. Nein, mit Freuden in die Versammlung gehen, mit Begeisterung in die Versammlung gehen, mit aus Liebe in die Versammlung gehen. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Dienen. Und wenn du anfängst, Gott zu dienen, löst du einen Prozess aus in deinem unsichtbaren inneren Leben. Weißt du, das, was du gerne machst, das machst du richtig. Und was du nicht gerne machst, ist Mist. In aller Liebe. Wo du keine Lust hast, keine Freude hast und so weiter. Das ist eine Belastung, eine Bedrückung. Deshalb, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Du solltest lieber nichts geben, wenn du nicht mit Freuden geben willst, mit Begeisterung geben willst. Ich gebe dem Herrn. Und am liebsten würde ich alles geben, aber ich kann nicht alles. Ich muss auch noch ein bisschen leben. So, aber ich gebe das Beste, was ich habe. Und so viel, wie ich habe, gebe ich meinem Gott. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Weißt du, wie man das macht? Dass man Frohlocken. Weißt du, du freust, du singst, du pfeifst, du jubilierst. Wenn du deine Andacht machst, weißt du, viele Leute machen Andacht mit einem traurigen, miesen, sauren Gesicht. Und das soll der liebe Gott dich segnen. Weißt du, wenn du saures Gesicht machst, kriegst du auch saure Antworten. Aber du sollst Gott mit Freuden dienen. Oh Herr, dein Wort ist eine gute Sache. Wir sollen uns über das Wort Gottes so freuen, als wenn wir eine große Beute machen würden. Und sie uns über die Beute stürzen. Und sagen, Halleluja, das ist für mich. Nicht für den Mario und Josef und Fritz und Karl und Marie. 5. Mose, Kapitel 28, von Vers 45 ab. Alle diese Flüche werden über dich kommen. Weißt du, man kann Heilung ernten, man kann Sieg ernten, man kann Segen ernten, man kann Erfolg ernten. Und das ist alles machbar, Leute, wenn man auf den Herrn hört und richtig den Herrn versteht. Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, und bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorcht hast und seine Gebote und Rechte nicht gehalten hast, die er dir geboten hat. Weißt du, Gott redet zu uns und wir wissen ganz genau, um was es geht, was links und was rechts ist. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deine Nachkommen immer da, weil du dem Herrn deinen Gott nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, also nicht gedient mit der Lust und Freude deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest. Weißt du, du hast Überfluss gehabt und du hättest mit Lust und Freude dem Herrn dienen sollen. Fang an, mit Lust und Freude dem Herrn zu dienen. Schnapp deine Gitarre, deine Flöte, deine Mundharmonika, deine Triangel und fang an, Gott zu dienen, zu loben, zu preisen. Muss nicht perfekt sein. Weißt du, die meisten Leute denken, dass wenn es perfekt ist, das Perfekte ist nicht das Göttliche. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist es wie das Rauschen großer Wasser. Hast du schon mal so einen Wasserfall gehört, wie das donnert und kracht? Das Rauschen großer Wasser. Und da ist Harmonie. Wenn es von Herzen kommt, da ist Harmonie. Und alles, was nicht von Herzen kommt, kann es perfekt sein, ist vom Teufel. Harmonie. Einfach. Gesundheit kommt, wenn man das tut, was man tun soll. Wenn du das weißt, das soll ich tun. Egal, was es ist. Gott sagt dir, nicht durch die Bibel, sondern durch die innere Stimme. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, nicht Gott Jehova und was weiß ich, welchen Gott auch immer, nein, deinem Gott, der Herr über deinem Leben ist, dem du dein Leben übergeben hast, wenn du dem Herrn, deinem Gott gehorchst, dann wirst du Segen, Glück und Erfolg und Heilung und dergleichen haben. Wenn du das tust, was man tun sollte, wenn man das von Herzen tut, wenn man das mit Freuden tut, dann dient man erst richtig Gott. Wenn man es gerne macht. Und in der Bibel heißt es immer wieder, was ihr tut, tut immer ohne Murren. Auch da wieder schon Rebellion. Was man tut, sollte man gerne tun und nicht mit Widerwillen. Ah, der Herr verlangt von mir. Das ist wieder so eine Forderung aus der Heiligen Schrift. Philipper Kapitel 2, Vers 14. Und folgende Verse. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und Lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Macht ohne Murren. Ich muss zum Arzt gehen. Dann gehst zum Arzt und rennst zum Arzt hin. Und ganz schnell, verstehst du, wenn der Herr dir da sagt, mach das, dann gehst du ganz schnell und wartest nicht, ja, vielleicht kann der Herr mich heilen, vielleicht will er mir das und das. Gott sagt dir in deinem Herzen, was du zu tun hast. Und dann tust du schnell. Und dann wartest nicht 3 Tage oder 4 Tage, bis dann bist du gestorben. Weißt du, wenn du den inneren Eindruck hast von Gott, dann tu es. Und tu gerne. Und ohne Murren. Warum heilt er mich nicht? Warum hilft er mir nicht? Warum versteht er mich nicht? Und Gott will dir was zeigen. Gott will sich verherrlichen in allen Dingen, auch in der Krankheit. Und er will dir zeigen, dort kannst du auch ein Segen sein. Und dort kannst du auch gesegnet werden. Tut alles ohne Zweifel und ohne Murren und so weiter, in diesem verkehrten Geschlecht ohne Murren. 4. Mose 14. Murren ist was Furchtbares, ist das Schlimmste, was es unter den Kindern Gottes gibt. Die meisten gehen zugrunde, weil sie murren, weil sie nicht das tun, was Gott ihnen sagt. Gott zeigt dir, das solltest du tun, aber wenn du das nicht tust, gehst du zugrunde. Wenn du nicht gehorchst, machst du dich kaputt. Und das ist die Geschichte hier. So starben sie vor dem Herrn durch eine Plage. Alle Männer, die Moses ausgesandt hatte, die Kundschafter, die nachher zurückkamen und das Land erkundet hatten und zurückgekommen sind und alles gesehen haben, wir können das Land nicht einnehmen, da sind Riesen in diesem Land. Und sie haben die ganze Gemeinde zum Murren gebracht. Nicht nur, dass sie gemurrt haben, sie haben die ganze Gemeinde zum Murren gebracht. Dadurch, dass das Land in diesem Land ein böses Gerücht aufbrach, Leute werden krank, wenn sie anfangen zu murren und zu meckern. Wir können es nicht. Weißt du, wenn Gott dich schickt, dann kannst du. Auch durch die Riesen durch. Durch feste Städte. Weißt du, sie murrten und meckerten. Leute werden krank, wenn sie unzufrieden sind. Das ist, was einen krank macht. Und genau das Gegenteil, was sich gesund macht. Gesundheit kannst ernten, wenn du zufrieden bist. Herr, du hast mir gegeben und du hast genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Das ist Halleluja. Weißt du, Leute werden krank, wenn sie anfangen zu kritisieren, zu streiten, zu rebellieren. Leute werden krank, wenn sie anfangen zu maulen und zu widersprechen, ich muss zum Arzt, also mein Gott heilt mich nicht, er kann mich nicht heilen, hat mich nicht geheilt, ich muss zum Doktor gehen, ich muss Tabletten einnehmen, ich muss das und das tun. Weißt du, ich will das eine Extrem und das andere Extrem nicht, aber so viele Christen sind extrem und fanatisch und das macht, dabei gehen sie zugrunde. Leute werden krank, wenn sie sich Feinde schaffen durch ihr Widersprechen und zwar Gott als Feind haben. Und Gott sagt, geh. Du musst es ganz genau wissen. Für dich kann niemand sprechen, weder Vater, Mutter, noch Mann, noch Frau, noch irgendjemand. Du musst selber herausfinden, die Stimme Gottes ist deine Stimme. Und hör, was Gott dir sagt. Mach das. Nicht, was die Tante sagt und Schwester oder Bruder oder Pastor sagt. Du musst nicht auf den Pastor hören, du musst auf Gott hören in deinem Herzen. Der Pastor ist nur die Stimme eines Predigers in der Wüste. Das ist der Pastor, der dem Herrn den Weg bereitet. So, Leute werden krank, wenn sie anderen das Leben schwer machen. Bete für mich, bete für mich, bete für mich, bete für mich. Verstehst du, engagieren die halbe Welt für bitte. Ja, ist egal, ob sie selbst beten oder nicht, verstehst du? Aber weißt du, wenn Gott hat dir ganz klar, klipp und klar gesagt, was los ist, was passieren muss. Da brauchst du kein Gebet, da brauchst du gar nichts. Du musst nur tun. Werde Täter des Wortes, der Stimme Gottes. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes zu unseren Herzen geht. Ich will euch runterholen auf dem Teppich von dieser Wolke Nummer 7. Von dieser Halleluja-Höhe. Weißt du, wir loben den Herrn und es wird alles gut. Mist wird das. Wird gar nichts gut. Wir müssen runter auf dem Teppich. Und das tun, was er uns sagt. Sonst wird 7-mal schlimmer die ganze Geschichte wie vorher. Ich warne euch. Ich spreche aus Erfahrung. Ich beobachte ständig Leute und ich komme mit Leuten zusammen und das schockiert mich. Christen, die erwarten Wunder und so weiter und tun nicht das, was Gott will. Und wenn sie das tun würden, was Gott will, würden Wunder auf dem laufenden Band passieren. Wunder auf dem laufenden Band. So, Leute werden krank, weil sie zornig sind, sich ärgern. Ich werde nie vergessen, ich bin junger Pastor in Stuttgart und da kommt ein älterer Bruder, der war schon gläubig vor mir und hat schon so Bibelstunden gehalten und er ist krank geworden, hat Blutvergiftung bekommen. Er hat gesagt, Bruder, du musst zum Arzt gehen. Du hast Blutvergiftung, du musst behandelt werden. Nein, mein Herr ist mein Arzt. Und ich vertraue auf den Herrn. Und er ist gestorben. Verstehst du? Wo war sein Glaube? Sein Glaube war Mist, auf Deutsch gesagt. Wäre er zum Arzt gegangen, würde er heute noch vielleicht leben. Ich sage es nur, der Herr ist mein Arzt. Weißt du, Gott zeigt uns manchmal, fordere mich nicht heraus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Weißt du, böse Gerüchte verbreitet nachher. Solche, das sind die Leute, die böse Gerüchte verbreiten. Die mehr Schande und Schmach auf das Volk Gottes bringen. Ja, guck mal, sein Gott konnte ihm nicht helfen, der hat so seinem Gott vertraut. Ja, das sind die Christen. Schau die Christen an, die sich so stark geben. Und so weiter. Und dann liegen sie wieder auf dem Boden, auf ihr Angesicht. Wir müssen normal werden. Und das ist die Heilung, wie Gott uns heilt, wenn wir runterkommen auf den Boden wieder, mit beiden Beinen. In Klagelieder Kapitel 3, Vers 39. Was murren denn die Leute so im Leben, heißt es? Was murren sie? Ein jeder murre wieder seine eigene Sünde. Gegen seine Rebellion. So, auf dem gleichen Weg, wie Krankheit kommt und wie wir Krankheit bekommen, auf dem gleichen Weg können wir auch Heilung bekommen. Und zwar durch Loben und Danken. Heilung, durchs positive Reden, durch Ruhe, durch stilles Sein, da werden wir stark. Paulus, der hat auch dreimal gefastet und gebetet, lieber Gott, mach das, dass es verschwindet, diese Beule oder dieser Stachel aus meinem Fleisch. Und was sagt Gott? Mein Kind, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, Gott will uns, dass wir normal bleiben, dass wir an seiner Gnade genügen lassen und mit diesem Stachel leben. Und dieser Jakob, weißt du, der ging mit dem Stock, weißt du, ich habe eine ganz tolle Predigt irgendwo, am Stock Jakobs. Verstehst du, Jakob ging am Stock, der Herr berührte ihn, aber der musste am Stock gehen. Das sieht so aus, als wenn Gott keine ganze Sache oder gute Sache machen kann. Nein, Gott sagt uns, du bist immer noch abhängig von mir, von meiner Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du schwach bist, wirst du stark. Und das hat Paulus begriffen nach dreimal Beten und Fasten. Murren ist eine negative Ausstrahlung. Das Seufzen und Winsen ist negative Ausstrahlung. Zieht Negatives an, lockt den Teufel an. Weißt du, der riecht Blut. Und da kommen die Geier, die Dämonen. Ich möchte dir eines sagen. Wenn es dir gut oder dir schlecht geht, sag gar nichts. Das ist das Allerbeste. Sag gar nichts. Dann lockst du weder die Dämonen noch irgendwelche Geister. Weißt du, wenn du erzählst, oh, mir ist so gut, ich habe im Lotto gewonnen, dann hast du plötzlich lauter Dämonen um dich. Die wollen alles, was von dir haben. Verstehst? Und wenn du sagst, dass es dir schlecht geht, da kriegst du so viel Mitleid, verstehst du, dann das zieht dich noch runter, noch mehr runter. Also wenn es dir gut oder schlecht geht, und das ist, was ich heute Abend lehren möchte, sag gar nichts. Sag gar nichts, sei stille. Sei still vor dem Herrn. Sei still vor dem Herrn. Loben und danken. Zieh zu Gott. Sag Gott, ich danke dir, dass ich dich habe, auch wenn ich dich nicht verstehe, auch wenn ich das alles nicht verkrafte. Ist egal, ich lobe dich, Herr, ich preise dich wegen deiner großen Taten, was du alles so vor der Zeit, vor der Ewigkeit getan hast, was du für mich vorbereitet hast. Du solltest die Taten des Herrn preisen, nicht was er an dir tun sollte und nicht tun sollte. Preise die Taten Gottes, dass er Jesus geschickt hat, den Heiligen Geist gegeben hat. Und das ist, was dich für Gott empfänglich macht. Du kannst Heilung ernten, wenn du Gott an erster Stelle in deinem Leben setzt. Ich habe auch am Mittwoch euch gesagt, Geschwister, oder glaube ich auch gestern, dass ich, oder die Tage gesagt habe, es ist so wichtig, Gott muss an erster Stelle sein. Suche nicht Heilung, sondern such den Heiler. Such nicht Befreiung, sondern such den Befreier. Such nicht den Segen, sondern such den Segnenden. Verstehst du? Wir sollen Gott an erster Stelle setzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 23. So wird euch alles zufallen, was ihr braucht. So werdet ihr mit allem versorgt. So werden eure Bedürfnisse gedeckt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Denk an die Witwe in Sarepta. Back Kuchen, aber mir zuerst. Verstehst du, Gott zuerst. In allen Dingen versuche Gott an erster Stelle in deinem Leben zu setzen. Verstehst du, du hast Hunger. Du hast Durst, du hast Schwierigkeiten, du hast Nöte, aber denk an Gott an erster Stelle. Was kann ich für Gott tun? Was in deinem Leben zuerst da ist, das ist wahr. Verstehst? Wenn du Gott zuerst die Sache gibst, dann ist Gott die Wahrheit in deinem Leben. Das, was zuerst gesegnet wird, das hält dein ganzes Leben an. Deshalb ist es so wichtig, so in Krankheitsnöten, in welchen Nöten auch immer, zuerst an Gott denkst, Gott gibst und das ist gesegnet, dann ist der Rest, was da kann kommen, was da will, ist gesegnet. Wie heißt es in Römer Kapitel 11, Vers 16? Das erste Brot, das gesegnet ist, das geerntet wurde, und wenn das Brot gesegnet ist, dann ist das ganze Jahr das Brot gesegnet. Verstehst du? Deshalb, das Erste ist so wichtig. Das erste Gott. Dein Geld, dein Zehnten als erstes Gott, und dann ist dein Geld gesegnet für den Rest des Monats. Und das bleibt gesegnet, und das bleibt bei dir. So. Ihr erstes Brot war gesegnet, und dann war 18 Monate hat sie Brot gehabt und Öl gehabt, weil sie zuerst Gott gegeben hat. Deshalb, Gott die Ehre geben. Ich kenne Leute, die, weißt du, die lassen sich überall hinbringen, sogar im Rollstuhl und im Krankenbett. Aber wenn es um Gottesdienst geht, ich kann nicht in die Versammlung, ich kann nicht so lange sitzen. Verstehst du? Aber die können woanders so lange sitzen und aushalten, verstehst du? Aber ich kann nicht so lange sitzen. Weißt du, wenn es um Gott geht, gibt es so viele faule Entschuldigungen. Und deshalb wundern sich die Leute, warum ich nicht gesegnet werde. Du solltest, auch wenn du nicht lange sitzen kannst, solltest ja sagen, Herr, zu Hause kann ich nicht lange sitzen, im Kino kann ich nicht lange sitzen, im Wirtshaus kann ich nicht lange sitzen, aber im Haus Gottes werde ich sitzen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Und du wirst merken, wie plötzlich du überall sitzen kannst und aushalten kannst und überall gesegnet bist. Das erste Brot, wenn das gesegnet ist, dann ist dein ganzer Brotkorb gesegnet. Und Gott erhört die Erstgeburt. Und Gott gehört die Erstgeburt. Und Gott legt großen Wert auf die Erstgeburt. Das Erste, was du als Erstes tust, wenn du was tust. Gott zuerst. Diese Erstlingsfrucht. Heilung kann man ernten. An der kann man arbeiten. Wenn wir unsere Erstgeburt Gott nicht weihen, dann holst du es der Teufel. Garantiere ich dir. Weißt du, dann kassiert er. Denk an Esau und Jakob. Dann wird ein anderes abluchsen. Auch in deinen Leiden. Weißt du, da heißt es, dieser Asaja, glaube ich, dieser König in der Bibel, was ich gestern gelesen habe. Weißt du, und er suchte den Herrn nicht zuerst. Er suchte zuerst die Ärzte. Bevor du zu Ärzten gehst, solltest du zuerst den Herrn suchen. Geschwister, das ist so wichtig, den Herrn suchen. Aber nein, was machen wir? Zuerst den Arzt, und wenn dann der Arzt nicht hilft, der Professor nicht hilft, dann, oh lieber Gott, kannst du nicht helfen, Gemeinde betet für mich. Dann ist es zu spät, dann ist der Zug schon abgefahren. Dann wird das Gebet dir nicht mehr nützen. Gott will als Erster geehrt werden, die Erstlingsfrucht. Gott will als Erster geehrt werden. An der Heilung kann man arbeiten. So, gib Gott, was Gott gehört, die Erstlingsfrucht. Das Erste, sobald die Not auftritt, geh zum Herrn. Und dann kannst du überall hingehen, zu der Bank, kannst am Arbeitsamt hingehen, kannst überall hingehen, aber zuerst zu Gott. Zuerst zu Gott. Du kannst Wohlstand ernten, Wohlsein ernten, du kannst Gesundheit ernten, aber beraube Gott nicht. Gott will als Erster gefragt werden. Und dann wird unter Umständen Gott dir sagen, und dann hörst du die Stimme Gottes, nein, mein Kind, das musst du nicht tun, sondern das ist der Weg. Wenn du Gott zuerst gesucht hast, dann hast du aus erster Hand Informationen, dann weißt du, was du tun hast. Aber die meisten Leute suchen alles Mögliche und dann erst, lieber Gott, bitte hilf. Ist zu spät. Ich würde auch nicht helfen, wenn ich Gott wäre. In aller Liebe. Weißt du, Gott ist kein Hampelmann. Gott lässt sich nicht missbrauchen. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht missbrauchen. Das heißt es in der Bibel. Das ist eine Sünde. Ein Verstoß gegen die Gebote Gottes. Also, wenn Gott seinen Anteil bekommt an deinem Leben, dann bekommst du seinen Segen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Und dann findest du eine Ruhe und der Herr sagt, ja, lass dich operieren, das wird ganz gut werden. Du stirbst nicht dabei. Verstehst du? Oder geh zur Bank, nimm Kredit auf oder mach das und mach dieses. Verstehst du? Er wird dir dann Weisung geben. Aber der Herr will zuerst gefragt werden. Malachi Kapitel 3, Vers 8. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Womit, wie betrügen wir Gott? Fragen die Leute da. Ja, ihr sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und den Opfergaben. Und in Malachi 3, Vers 10 heißt es weiter, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Brot und Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der Herr. Und ich werde die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten in Fülle, und ich werde die Fresser, nicht nur einen Fresser, sondern die Fresser fernhalten. Die Fresser, die dein Leben auffressen. Und da gibt es so viele, die dein Leben auffressen. So viele Heuschrecken, die nagen dich ab, dass du nur noch Haut und Knochen bist am Schluss. Gott will, dass wir frei sind von diesem ganzen Ungeziefer, von den ganzen Fressern und den ganzen Nimmersatt. Weißt du, sie geben dir keine Ruhe, es sei denn, Gott sagt, stopp! Aber wir müssen zuerst den Herrn suchen. Deshalb ist es so wichtig, den Herrn zuerst zu suchen und dann alles andere abklopfen. Sonst bist du nur noch Haut und Knochen am Schluss, ein Nervenbündel, in aller Liebe. Weißt du, die Heuschrecken lassen nichts an dir übrig. Die sind gnadenlos. Heilung, Segen und so weiter, Wohlsein kannst du ernten, sind Früchte des Geistes. Das sind Früchte des Geistes, steht nicht in der Bibel so, aber ich sage das. Das sind Früchte des Geistes, Früchte des Glaubens, Früchte deines Verhaltens. Das sind die Ergebnisse, wenn du richtig im Herrn stehst, in der Gegenwart Gottes lebst, dann werden die Dinge dir zufließen. Du wirst wie ein Magnet die Sachen anziehen. Jesaja 55, Vers 3. Neigt eure Ohren her und kommt und hört mir zu. Höret und ihr werdet leben. Gott will gehört werden. Er will, dass wir unser Ohr ihm schenken. Ich will mit euch einen Bund schließen und euch die beständigen Gnaden Davids geben. Hört mir, hört mir. Durch Hören nimmst du Leben in dir auf. Je mehr du auf Gott hörst, und deshalb, bevor du schwierige Entscheidungen triffst, das oder jenes, hör zuerst mal auf Gott. Hör auf Gott, was er dir sagt. Mal eine Nacht mal im Gebet zu verharren, das würde dir gar nicht schaden, deswegen wirst du nicht sterben. Mal eine Nacht vor Gott liegen und sagen, Gott, muss die Entscheidung treffen. Du musst meinem Herzen Zeugnis geben. Ist das oder jenes der Weg? Was soll ich tun? Und du wirst merken, wie Durchbrüche in deinem Leben kommen. Und dann hast du plötzlich Gewissheit, da können alle reden und alle singen und pfeifen und donnern. Verstehst du, dann gehst deinen Weg, du weißt, das ist mein Weg. Und ich möchte, wenn jemand von Gott so geführt wird, niemand drin stören, lass ihn seinen Weg gehen. Oder sie. Lass sie gehen und versuche nicht, das ist Gottes Weg. Und jeder Einzelne muss herausfinden, was ist der Weg Gottes für mein persönliches Leben. Jeder individuell. Das kann man nicht pauschal machen, das ist der Weg Gottes, des Herrn. Nein, der Prediger ist nur der Prediger, wie ich gesagt habe, der dem Herrn den Weg vorbereitet und wissen, so den Weg ebnet. Durch Hören wirst du Gottes Stimme hören. Und das ist die Stimme, die dir Leben verschafft. Weißt du, der Teufel hört viel, weiß viel, und das Problem beim Teufel ist nur eines, er tut nichts. Der Teufel würde ein Heiliger werden, wenn er anfangen würde zu tun, was er sollte, was er weiß. Der zittert vom Wort Gottes, aber er tut's nicht. Wie bringt man gute Frucht, indem man ein Täter wird? Es gibt nichts Gutes, hat jemand einmal gesagt, passiert nichts Gutes, außer man tut es. Versteht? Außer man tut es. Jesus sucht nicht Zuhörer. Weißt du, Jesus sucht nicht Zuhörer. Er sucht vorwiegend Täter. Wer meinem Wort hört und mein Wort tut und meinem Wort gehorcht, der wird ein kluger Baumeister sein. Der baut sein Haus nicht auf Sand, sondern auf Fels. Und da kommen Stürme. Der wird auch die Erschütterungen miterleben, aber sein Haus wird nicht einstürzen. Du kannst alle Predigten der Welt hören, solange du nichts tust. Wirst du vom Regen und von der Flut weggefegt. Darum ist so wichtig, dass du tust. Und das ist, warum viele Gotteskinder Niederlagen haben. Sie hören so viel, die platzen. Sie haben Wasserkopf, geistlich. Aber sie tun nichts. Sie tun nichts. Und sie sind ein Spielball des Teufels, weil sie nicht tun, was Gott sagt. Und Gott erwartet nichts Großes von uns, sondern Kleinigkeiten zuerst. Und in den Kleinigkeiten, da sollen wir treu sein, in den kleinen Dingen. Du sollst der Stimme deines Gottes gehorchen, in den Kleinigkeiten. Und das ist, sie hören die Worte und sie tun es nicht. Sie setzen nicht um. Sie hören die Predigten und sagen laut, Amen! Pastor, predige, sag's. Und dann gehen sie raus und tun es nicht. Und machen genau das Gegenteil. Leben genauso wie bisher. Da verändert sich gar nichts. Du kannst der beste Zuhörer sein, solange du nicht auch ein Täter bist. Du wirst den Prüfungen nicht standhalten. Du wirst weggefickt. Beim nächsten Sturm, der nächste Sturm wird garantiert kommen, die nächste Krise wird garantiert kommen, die nächste Schwierigkeit wird garantiert kommen, da wirst du weggeblasen. Aber die Kraft des Wortes Gottes, die wird wirksam, wenn du anfängst zu tun. Wurzeln zu schlagen, was zu unternehmen, in die Tat umzusetzen, was er dir sagt. Der sagt dir nicht viel, aber das, was er sagt, das tu. Fang mal an zu tun. Die 10 Aussätzigen wurden rein, weil sie das taten, was Jesus ihnen sagte. Geht und zeigt euch dem Priester. Ja, wir glauben nicht an Priester. Die Priester sind Gottlose und die glauben nicht mal an die Auferstehung. Aber Gott sagt gerade, geht und zeigt euch dem Priester. Verstehst du? Genau das, weißt du, das ist so paradox. Gott erwartet manchmal paradoxe Dinge von uns, was total gegen unsere Logik ist. Die glauben doch nicht an Gott, das sind alles Ungläubige. Nein, Gott sagt, geh und zeig dich dem Priester. Heilung kannst du ernten, wenn du anfängst, Gott zu gehorchen. Geschwister, das ist so was Wichtiges. Und Gott will nicht deine Opfer haben, behalte sie für dich. Gott will dein Gehorsam haben. Gott will Gehorsam haben. Denn der Naaman, er ließ sich 7-mal im Jordan tauchen, er war gehorsam und er bekam, was er sich wünschte. Verstehst du? Tu das, was Gott dir sagt. Auch wenn es dir zuwiderläuft, dir stinkt, dich graust womöglich. Ich muss mich in diese Pfütze, mich da, in diese Jauche, mich 7-mal taufen lassen. Nein. Tu das, was Gott dir sagt. Und rebellier nicht. Und genau das ist Rebellion. Weißt du, Gott redet und die Christen rebellieren. Die Gläubigen rebellieren. Nein, Herr. Ich möchte mich lieber im See Genezareth taufen lassen. Aber Gott sagt, nein, lass dich in Berlin dich taufen. Nicht im Jordan. Viele, die fahren da nach Jordan, lassen sie dort unten taufen. Verstehst du, und denken, sie haben einen besonderen Bund Gottes geschlossen. Nein, wenn du hier in eine Wasserpfütze getauft worden wärst, wärst du besser bei Gott dran als im Jordan. In aller Liebe. Ja, ich habe nichts gegen Jordan. Ich habe schon viele im Jordan getauft. Aber die Taufe wird nicht besser. Gott will, dass du hier gehorchst und nicht irgendwo, wo dich niemand kennt. Der Musikant da von Nachbarkirche da, von der alten Nazarethkirche, der hat gesagt, ich bin auch getauft. Da habe ich gesagt, ja, aber wo bist du denn getauft? In der biblischen Gemeinde? Nein, ich bin im Jordan getauft. Da habe ich gesagt, ja, dort war dein Pfarrer nicht. Verstehst du, du wärst so aus der Kirche ausgeschlossen, wenn der spitz kriegt, dass du getauft worden bist. Das hat ja Konsequenzen für dich gehabt. Der ist jetzt nicht mehr Musikant, kann ich drüber sprechen. Das ist schon in Rente. So, Prüfungen und Tests zeigen, ob unser Glaube echt ist oder nicht, ob wir gehorchen oder nicht, das zeigt sich. Der Mensch, man kann die Menschen in 3 Kategorien einteilen. Die wenigen, die dafür etwas, die sorgen, dass etwas passiert, das sind die wenigen, die vielen, die sind die Zuschauer, das, was geschieht, und die überwältigende Mehrheit hat keine Ahnung, was es geschieht. Verstehst du? Die Masse, weiß nicht, aber es sind nur ein paar, die das tun, und die erleben Gott. Eine Handvoll. Nur eine Handvoll. Gefährlich ist nicht, dass das Wort Gottes manchmal die Leute zu wörtlich nehmen. Das Gefährliche dabei ist, dass die Menschen das gar nicht ernst tun und umsetzen. Weißt du, manchmal sagen die Leute, ja, ihr nehmt das alles zu wörtlich. Ich nehme das zu wörtlich. Aber das ist nicht das Gefährliche. Das Gefährliche ist, wenn man das Wort Gottes überhaupt nicht ernst nimmt und nicht tut. Und Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu ich es sende. Und das meint die Stimme Gottes. Ich meine nicht die Bibel, Logos, sondern Rhema, dieses inspirierte Wort Gottes, wird nicht leer zurückkommen. Wahre Gläubige tun immer den Willen Gottes. Und sie versuchen herauszufinden, was ist der Wille Gottes jetzt, heute und hier. Und das bringt Resultate. Das bringt Heilung. Das bringt Verbesserung. Das bringt Veränderung. Das bringt Befreiung. Logos ist das geschriebene Wort. Logos kannst du ruhig ignorieren. Du kannst die Bibel ignorieren. Pfeif drauf. Entschuldigung, pfeif drauf, das bringt dir nichts. Aber wenn du der Stimme Gottes nicht gehorchst, das, was er dir sagt, innen drin, deinem Gewissen, Gewissen ist nicht die Stimme Gottes, nicht das Gleiche, aber manche verstehen es besser vielleicht, was die innere Stimme ist. Wenn du der Sache nicht gehorchst, wenn du über dein Schatten springst und nicht deinem Schatten folgst, Das bringt Probleme. Rema ist das Wort, das Gott zu dir persönlich redet. Dieses spezielle Wort für die spezielle Situation. Wenn du dem nicht gehorchst, dann ziehst du die Strafe Gottes nach dir. Nach. Du beleidigst Gott. Gott hat dir was gesagt. Wir leben nicht durch Logos, aber durch Rema. Verstehen wir? Ich möchte nur, dass du es verstehst. Deshalb 5. Mose 30. Viele Leute missbrauchen diese Stelle und deuten das falsch. Und dann versuchen sie alles buchstäblich, wörtlich. Nein, Gott muss es zu dir reden. 5. Mose 30, ab Vers 19. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zum Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst und du und deine Nachkommen, indem ihr dem Herrn, eurem Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhängt, hinter der Stimme herbleibt, hinter der Stimme folgt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr, dein Gott, deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat zu geben. Das ist das Geheimnis, der inneren Stimme gehorchen. Hab keine anderen Götter. Sollst das und das und das tun. Dich. Und weißt du, Gott sagt dir, was du tun sollst. Hier ist die Rede von der Stimme Gottes, dieser inneren Stimme. Gott heilt dich aufgrund des Rema-Wortes. Weißt du, wenn Gott zu dir etwas sagt, das stimmt. Und das weißt du ganz genau. Andere können nur noch bestätigen. Erst durch das Rema-Wort gehst du in die Ruhe Gottes ein. Und wenn du dieses Rema-Wort ignorierst, verschlimmerst du deine Lage. In aller Liebe. Ich habe vor einigen Jahren, das ist schon ein bisschen älter, diese Geschichte von, also ich kenne diese Geschichte live auch von Stuttgart, aber diese Geschichte habe ich eine andere Geschichte gelesen von 3 koreanischen Mädchen. Die waren in einer Bibelfreizeit und haben dort gelesen, die Bibel, und dann haben sie plötzlich gesagt, oh, weißt du, wir nehmen das Wort Gottes ernst und wir werden übers Wasser gehen. Und ihr könnt euch schon ausdenken, was da passiert ist. Und es gab einen großen Fluss. Dieser Fluss war sehr, sehr unruhig und sehr strömend und sehr stark. Wir werden über das Wasser gehen. Und diese Mädchen standen am Ufer des Flusses und mit einigen Freunden sogar. Und also war echt, ist ein echter Bericht und es passiert, wirklich passiert. Und die 3 Mädchen sagten, Petrus lief auf dem Wasser. Der Gott des Petrus ist unser Gott. Sein Jesus ist unser Jesus. Petrus kannte Gott und Petrus konnte Gott glauben und Gott hat ihm bestätigt und er ist übers Wasser gegangen. Und das, was Petrus konnte im Namen des Herrn Jesus Christus, das können auch wir. Vergiss es. Weißt du, was passiert ist? Mit den Worten gingen sie dann einen großen Schritt ins Wasser und gingen unter. Und die Flut haben mitgenommen und die wurden dann ins Meer, ihre Leichen wurden im Meer draußen ausgespült und so weiter. Man fand, und dann stand es in der Zeitung, in der Tageszeitung ganz groß, ihr Gott konnte sie nicht retten. Ihr Gott. Weißt du, Petrus lief auf dem Wasser. Der Gott von Petrus ist unser Gott. Sein Jesus ist unser Jesus. Petrus konnte Gott glauben. Und wir können auch wie Petrus Gott glauben. Quatsch. Quatsch. Frommer Quatsch. Weißt du, und das erschütterte von dieser Bibelfreizeit viele junge Leute, die dort dabei waren, die das miterlebten. Viele Menschen, ihr Glaube war erschüttert. Und der Gott von Petrus war auch ihr Gott, sein Jesus war auch ihr Jesus und so weiter. Und sie konnten genauso wie Petrus glauben, wir können aufs Wasser gehen und dennoch sind sie ersoffen. Weißt du, Petrus ging nie auf dem Wasser. Ging nie auf dem Wasser. Aufgrund von Logos. Petrus ging auf Wasser erst nachdem Jesus ihn gerufen hat. Herr, wenn du es bist, rufe mich. Und als Jesus sagte, komm, dann ging er auf dem Wasser, meine Lieben. Alles andere ist Quatsch. Wir brauchen das Rema, nicht nur das Logos. Mit Logos gehst du ganz schön unter, so wie diese 3 oder wie die Frau da im Neckar. Petrus hatte ein spezielles Wort. Er sagte, Herr, wenn du es bist, rufe mich, wenn du es bist. Ein spezielles Wort für eine spezielle Situation. Nur Rema erzeugt Glauben. Das war bei Petrus so. Und nicht nur, du liest und du nimmst wahr, du studierst die Bibel und sagst, ich glaube an dem Gott des Petrus, des, was weiß ich, der Apostel, und dann gehst du unter. Wunder dich nicht. Und da gehen viele Christen unter. Charismatische Christen ganz besonders. Die verlassen sich da auf Logos und gehen zugrunde dabei. Menschen werden nicht durch Logos gerettet. Nicht einmal bekehrt. Du kannst den Leuten predigen, den Mund franzig sprechen, da werden sie nicht bekehrt. Die Menschen werden erst bekehrt, wenn Gott zu ihnen redet. Rema. Die sind in einer Not und da werden sie gerettet. Der Glaube kommt erst aus dem Rema und nicht aus dem Logos. Römer Kapitel 10, Vers 8. Das Wort ist nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Und das ist mein Rema-Wort. Weißt du, die Mädchen hatten nur Logos. Und das Logos produziert noch keinen Glauben, keine Wunder, keine Heilung, keine Befreiung, keinen Segen. Und darum ist es, zwei Menschen können auf einer Mühle mahlen, steht in der Bibel. Der eine wird angenommen, der andere nicht. Zwei werden den gleichen Weg gehen und der eine wird angenommen, der andere nicht. Zwei werden auch in deinem Bett liegen, der eine wird angenommen, der andere nicht. Warum? Weißt du, einer reagiert, wird sofort angesprochen, einer hat das Rema-Wort, der andere nicht. Einer ist reif, der andere ist noch nicht reif. Einer ist so weit und der andere ist noch nicht so weit. Weißt du, Gott beginnt mit dir eine Geschichte zu schreiben. Und er will eine Geschichte weitermachen mit dir. Weißt du, er will, dass du so weit bist, dass das Wunder an dir passiert. Weißt du, du bist vielleicht noch nicht so weit. Und es ist passiert so oft, dass Menschen im Gottesdienst sind und die sind noch nicht so weit. Der reiche Jüngling kommt rein, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Dann steht er da, dann sagt Jesus, halte die Gebote. Ja, das tue ich von Jugend an. Was muss ich noch tun? Dann sieht er seine Finger beringt und was weiß ich alles. Er sagt, verkaufe alles, was du hast, gib den Armen, komm und folge mir nach. Der war noch nicht so weit. Und er ging traurig davon. Das war Johannes Markus. Später ist er reif geworden. Später hat er sein Haus dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt. Dort wurde Abendmahl gefeiert, dort wurde der Heilige Geist ausgegossen, dort haben sich die Christen später versammelt und Markus wurde ein guter Apostel und Jünger Jesu und Mitarbeiter von Paulus und Petrus. Aber zuerst einmal, er war noch nicht so weit. Und wir müssen so weit kommen, dass wir loslassen, alles hergeben können, alles. Und stell dir mal vor, der Johannes Markus hätte das alles verkauft schon vor der Zeit. Verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Da wäre nie die Gemeinde entstanden. Die Zeit war noch nicht reif für diese Aktion von Gott aus gesehen. Die Zeit war nicht reif. Und deshalb ging er traurig davon. Und es, weißt du, du musst nicht gleich schockiert sein, wenn jemand traurig davon geht und nicht tut, was Gott gesagt hat. Die Zeit ist für den noch nicht reif geworden gewesen. Und wer die, weißt du, und würde das tun, würde Mist bauen, würde das Haus verscheppern, und so weiter. Und dann hat die Gemeinde dann keinen Platz, wo sie sich versammeln kann nachher. Weißt du, Gott weiß, was er tut und wann er es tut und wie er es tut. In aller Liebe. In 1. Timotheus 4, Vers 4, da heißt es, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Das ist Logos. Logos wird immer gepredigt. In jeder Predigt, auch heute Abend, geht Logos, wird Logos verkündigt. Und nur einige hören das Rema, das Reden Gottes. Werden von Gott angesprochen. Nur einige empfangen etwas. Und diese Krümel, die du empfängst, das ist schon viel. Auch die Hündlein leben von den Krümeln, die von des Herrn Tisch fallen. Wie kriege ich Rema? Weißt du, da kannst du dann arbeiten. Es ist schon eine Möglichkeit, es gibt eine Möglichkeit. Du kannst nicht provozieren und sagen, Gott, du musst jetzt zu mir reden. Ich höre, rede, Herr. Da passiert gar nichts. Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Lass das Wort Gottes reichlich in deiner Mitte wohnen. Lies die Bibel, lies fortlaufend die Bibel, quer die Bibel von links nach rechts, von rechts nach links. Lies die Bibel, lass das Wort Gottes reichlich in deiner Mitte wohnen. Und irgendwann, plötzlich, und ich habe persönlich erlebt, Gott hat so oft Remas gegeben in meinem persönlichen Leben. Und das hat mir so viel geholfen, so viel gegeben. Ich denke, ich muss mal ein bisschen sozial sein, was Gutes tun. Und es war eiskalter Winter draußen, da kommt so ein Penner an der Tür, der zittert, der hat nur Pullover und draußen ist eiskalt. Und in der Bibel heißt es, wenn du zwei Mäntel hast, dann gib dem, der keinen Mantel hat. Und dann gehe ich in meinen Schrank, gucke ich hin, denke ich, ja, ich habe zwei Mäntel. Und der Mann ist viel draußen, vielleicht ich habe einen imprägnierten Mantel, gefütterten Mantel, und den gebe ich. Und er bedankt sich und freut sich, dass ich den Mantel ihm gegeben habe. Am nächsten Morgen in aller Frühe steht er da, ohne Mantel, mit der Tragtüte und sagt, Pastor, ich möchte den Mantel dir zurückgeben. Ich sage, wie bitte? Der draußen ist doch eiskalt. Und dann sagt er, weißt du, der Mantel hat keine Westentasche für meine Papiere. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass der Mantel keine Westentasche hat. Ich war so frustriert, habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, ich wollte was Gutes tun. Und jetzt hat es nicht geklappt, hat es nicht hingehauen. Und was wir gemacht haben, wir haben zu Hause bei uns in der Familie, also die Andacht morgens fortlaufend gelesen. Und da lesen wir, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich denke, das gibt's doch nicht. Und genau da kommt der Mann, ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, muss ich den Armen nicht helfen. Das war ein erlösendes, ein befreiendes Wort für mich. Weißt, Rema-Worte sind befreiend. Ich kann den Armen helfen, wenn ich will, aber ich begehe kein Verbrechen, wenn ich nicht helfe, wenn ich nicht helfen will. Und manchmal will ich nicht. Warum? Mir stinkt's. Oder wenn ich so sehe, wie dieser da Westentasche, verstehst du? Der Mantel hat keine Westentasche. Mir wäre es wichtig gewesen, dass, wenn es warm ist, das wäre das Wichtigste, nicht die Westentasche. Aber du siehst, Rema ist so befreiend, so erlösend. Weißt du, da hört das verkrampfte Christenleben auf. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Aber Gott muss das Wort uns senden, sonst sterben wir. Bei 100 Bibelstellen sogar. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wir ernten erst Gesundheit, wenn wir das Rema-Wort empfangen. Und solange das nicht da ist, passiert gar nichts. David hat immer das Wort des Herrn gesucht. Herr, dein Wort habe ich in meinem Herzen versenkt, versteckt, damit ich nicht gegen dich sündige. Weißt du, ich habe dein Wort in meinem Herzen versenkt, versteckt. Wir sollten logisch studieren, darüber nachdenken und wir sollten warten, bis es Rema wird. Brüten über das Wort Gottes. So wie der Heilige Geist auf das Wasser brütete. So sollen wir über das Wort, das Gott uns gegeben hat, brüten. Was meint es, wie und so weiter. Und viel Zeit im Gebet verbringen. Josua Kapitel 1, da heißt es, denke Tag und Nacht darüber nach. Was hat der Herr gesagt? Ich will mit dir sein, fürchte dich nicht, sei kühn, sei mutig. Weißt du, das hat Gott zu Josua gesagt. Und da solltest du darüber nachdenken. Wie macht man das? Wunder geschehen erst bei Rema. Erst bei Rema. Sich nur mit Logos abzugeben, heißt es, mit Buchstaben sich rumzuschlagen, ist Zeitverschwendung, Brüder und Schwestern. Bringt nichts. Ist Strohdreschen. Fang an, das lebendige Wort Gottes zu suchen, das Rema-Wort, das inspirierende Wort. Herr, rede, dein Knecht hört. Suche Worte, die Gott dir sagt. Direkt aus dem Mund Gottes, dir ins dein Ohr geflüstert wird. Suche übernatürliche Worte und suche keine menschlichen Worte, auch nicht biblische Worte, theologische Worte. Suche göttliche Worte. Suche Hinweise, die direkt von Gott kommen. Das kann nur Gott wissen. Das kann nur vom Herrn kommen. Das nächste, wie die Gesundheit, Heilung und Segen, Wohlsein wachsen kann, hab Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lächeln. Weißt du, Kinder lächeln sogar im Schlaf. Ich weiß nicht, ob du schon Kinder beobachtet hast. Die lachen im Schlaf. Das ist doch süß. Im Schlaf. Christen sollen anfangen zu lächeln. Sich zu freuen. Fröhlich zu sein. Das Volk Gottes ist fröhlich, ihr Lieben. Nicht nur, dass sie Rema-Worte haben, sondern sie sind auch fröhlich. Die meisten Menschen nehmen das Leben viel zu ernst. Werde fröhlich, Bruder, Schwester. Weißt du, sie streben nach großen Erfahrungen, Erkenntnissen, Erleuchtungen, nach dem Bibelwissen, Glaubenswissen. Vergiss es. Fang an, dich an Gott zu freuen, an über die Kleinigkeiten. Über die Kleinigkeiten. Weißt du, die innere Freude. Lach über das Leben. Lach über deine Probleme. Nimm nicht alles so tierisch ernst. Eine andere Sache. Wie werde ich Heilung bekommen? Wie ernte ich Heilung? Weißt du, nimm nicht alles so ernst. Die Kinder, die Termine, die Karriere, deine Eindrücke, deine Beziehung, diese endlosen Forderungen. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Nimm das alles nicht so ernst. Die Freude am Herrn, freue ich an Gott. Und dann wird es alles zufließen. Das Leben ist kein Gefängnis, es ist ein Geschenk Gottes. Freu dich, lach wie ein kleines Kind, wenn ihr nicht werdet wie Babys. Und in der Bibel heißt es, der Mund der Erlösten wird vor Lachens sein. Praise God. Bist du erlöst? Ich bezweifle, ob viele der Christen erlöst sind. Die schmunzeln nicht einmal, geschweige denn, dass sie lachen. Ihr Mund wird vor Lachen sein. Hör die Christen an. Weißt du, das Gegenteil ist genau der Fall. Sie jammern und klagen. Hör mal, was sie am Telefon alles für einen Quatsch da erzählen. Tante sowieso, Onkel sowieso, Nachbarin sowieso. Hör mal das ganze Gequatsche. Nein, fang an zu lachen am Telefon. Lach und du lach und die Welt lacht mit dir mit. Wenn du lachst, dann lachen die Engel Gottes mit. Dann lacht der ganze Himmel. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder. Und Buße ist was Schreckliches. Verstehst du? Buße ist keine Last. Über einen Sünder, der umkehrt, der zu Gott zurückkommt, ist Freude im Himmel. Lachen ist sich freuen. Freu dich, dass du die Operation überlebt hast. Freu dich, dass du die Arbeitsstelle bekommen hast. Freu dich, dass du entlassen worden bist. Ja. Verstehst du? Freu dich. Ich werde nie vergessen, bei mir in der Gemeinde, in Stuttgart, ein Maler, der hat nicht mitgemacht, was der Chef gesagt hat. Er war Maler, aber er sollte Fliesen von der anderen Firma, der auf der Baustelle war, aufladen, auf dem Wagen und stehlen sozusagen. Dann sagte er, ich habe mich bekehrt und ich werde nicht stehlen. Wenn Sie wollen, Sie können selber aufladen, aber ich werde nicht aufladen, sonst bin ich der Dieb. Dann sagte er, Sie können gehen. Und dann kam er in der Gemeinde, ich werde nie vergessen, Bruder Matutis, ich bin für Jesus, habe für Jesus gelitten. Ich bin entlassen worden, weil ich nicht stehlen wollte. Verstehst du, dass ich nicht stehlen, und ich habe nicht gestohlen, ich habe reines Gewissen, aber ich bin entlassen. Freu dich. Du verstehst nicht, was ich dir sage, aber wenn du so durchgegangen bist, freu dich. Freu dich, dass du dem Teufel von der Schippe gesprungen bist. Freu dich. Lach ihn aus. Das gibt einen neuen positiven Schub und einen positiven Ruck in deinem Leben. Aufwärts. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Babys lachen. Ich möchte gerne wissen, worüber. Die haben keine Ahnung vom Leben. Aber die lachen. Lache, freu dich. Erzähl niemand, worüber du lachst. Aber lache. Ich sag's nochmal, ich habe vorhin gesagt, erzähl nicht über deine Siege oder deine Niederlagen, deine Krankheit oder deine Misserfolge. Erzähl nicht. Aber lach. Weißt du, wenn du erzählst, worüber du lachst, werden sie neidisch auf dich. Und du sollst dem Teufel kein Ärgernis geben. In aller Liebe. Oder dass sie deine Freude stehlen. Und die warten nur darauf, dass sie dir was stehlen können. Deine Früchte müssen reifen. Und die reifen unter der Sonne Gottes, wenn du lachst. Deine Lebensfrüchte sind allein für den Herrn, Bruder, Schwester. Weißt du, wir reifen allein für den Herrn. Wir sind für den Herrn da, nicht für die Menschen. Deshalb ist es, du musst nicht den Menschen erzählen, oh, jetzt freue ich mich so, ich habe so viel Frieden mit Gott. Es geht nur wegen Gott. Die Freude, es geht um Gott. Deine Lebensfreude ist allein für den Herrn und nicht für die Menschen. Deine Gesundheit, und das hören wir zu, deine Gesundheit ist für den Herrn und nicht für die Menschen, auch nicht mal für dich. Das ist ein Geheimnis, was ich dir erzähle. Deine Schönheit ist für den Herrn und nicht für dich. Deine Krankheit ist für den Herrn und nicht für dich. Weißt du, der Lazarus liegt im Sterben und ist schwer krank und Jesus beeilt sich nicht. Und was sagt Jesus? Die Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Verstehst du? Sogar die Krankheit kann zur Verherrlichung Gottes sein. Und deshalb, wir sind zur Verherrlichung Gottes da und nicht für uns und auch nicht für die anderen. Deshalb vergiss die anderen. Dein Reichtum ist für den Herrn und nicht für die Menschen. Dein Friede, deine Freude ist nicht für die Menschen, es ist für den Herrn und nur allein für den Herrn. Und deshalb, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir das wohl, lachen. Die Umi, 90 Jahre alt, die Sarah, die hört, das sind drei Männer, die Engel, die unterhalten sich mit Abraham. Du, über ein Jahr, wir werden kommen und deine Frau wird ein Baby haben. Lacht hinterm Vorhang. Verstehst, sie lacht und sie wurde schwanger durchs Lachen. Ja, ihr verschlossener Körper öffnete sich durchs Lachen. Da ist ein Pfropf rausgesprungen, in aller Liebe. Sie wurde empfänglich, als sie aufhörte mit ihrem Schicksal zu hadern. Ich kriege keine Kinder, ich bin verflucht, ich bin verdammt und so weiter. Sie lachte. Du, das ist ein Geheimnis. Lachen ist Heilung. Lachen ist Heilung. Sie lachte. Unwahrscheinlich, sie konnte es nicht glauben. Da schlug die Ume aus. Sie lachte vor, was, ich? Sie freute sich, worüber? Über das Wort Gottes, über das Rema-Wort. Über ein Jahr wirst du einen Sohn haben. Sie lachte. Und der Sohn hieß nachher Isaac. Er lacht. Er lacht. Fange an, über deine Rema-Worte zu lachen. Weißt du, die Rema-Worte, die du von Gott bekommst, ist unmöglich. Was? Mit 90 Jahren soll ich schwanger werden? Ach, Quatsch. Das ist gegen die Natur. Und alles, was Gott sagt, ist gegen deine Natur. Gegen deine Umstände, gegen deine Situation, gegen dein Umfeld. Alles gegen deine... Und da fang an zu lachen. Gott, also bitte, ist das doch lustig, was du da machst. Lächerlich. Und sie lachte, weil es so unwahrscheinlich war, weil es so unmöglich war, weil es so unglaublich war. Unfassbar. Mann, oh Mann, oh Mann. Sarah, du hast gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Mit 90. Du kannst noch mit 90 lachen. Glaub mir das. Mit 90. Und kannst noch schwanger werden dabei. Lach über deine Unmöglichkeiten. Verstehst? Lach über deine Unmöglichkeiten. Du hast vom Herrn ein Rema-Wort bekommen. Und du wirst durch die Taten des Herrn verkündigen. Also, liebe Gott, ich stottere doch. Lach darüber. Kann ich denn richtig Deutsch? Lach darüber. Verspotte deine Depression. Lach über den Teufel. Weißt du, die meisten Leute, die nehmen so ernst, die nehmen lieber Tabletten gegen Depression, anstatt dass sie den Teufel auslachen würden. Lach den Teufel aus. Lach deinen Frust runter. Deine Schwierigkeiten. Verstehst du? Und du wirst plötzlich merken, das musst du nicht hier machen. Mach's zu Hause. Das ist ganz, ganz wichtig. Weißt du, zu Hause sollst du den Teufel auslachen, denn zu Hause macht er dir am meisten Probleme, nicht hier. Hier sind wir heilige Leute. Hier sind wir im Haus Gottes. Aber zu Hause sollst du den Teufel auslachen. Stellst dich im Bad, machst Badtür zu und stellst dich vor dem Spiegel und lachst den Kerl aus. Und verspottest ihn. Weißt du, der Teufel, sonst verspottet dich der Teufel. Wenn du das nicht tust, macht er es für dich. Gegen dich. Sarah lachte hinter dem Vorhang. Und Gott hat es gesehen. Gott sieht, was du zu Hause machst, hinter dem Vorhang. Er sieht es ganz genau. Dein Föhn und deinen Lack. Und preis den Herrn. Wie ernte ich meine Heilung? Lach deine Krankheit aus. Lach deine Schwierigkeiten aus. Mach sie zum Gespött. Mach sie zum Gespött. Verspotte sie, lästere sie, beleidige sie. Kränke die Krankheit. Oder die Krankheit kränkt dich. Du hast die Möglichkeit. Entweder kränkt die Krankheit dich oder du kränkst die Krankheit. Und du kränkst die Krankheit, wenn du anfängst zu lachen. Du willst mich fertig machen. Du kriegst mich nicht in die Erde. Ich werde, bevor ich hier die Augen zumache, ich werde bei Jesus sein. Schneller als du denkst. Sarah lachte, 1. Mose 21, Vers 6. Und ihr wurde der Isaac geschenkt. Und nachher sollte Abraham den Isaac opfern. Wieder so eine dumme Geschichte. Weißt du, der Teufel will, dass dir das Lachen vergeht, dass du dein Lachen opferst, die Freude opferst. Und der Teufel will mit allen Tricks und Mitteln versuchen, dass du dein Isaac auf den Altar legst. Weißt du, er gab uns Jesus, damit wir unsere Freude vollkommen haben und dass unsere Freude nicht aufhöre, dass der Isaac weiterlebt. Er gab uns Jesus. Sarah lachte, sie freute sich. Sie war erstaunt, verwundert. Und so ist ihr Leben reif geworden vor Gott. So wurden ihr die Verheißungen Gottes geschenkt und offenbart. Und die Macht Gottes freigesetzt durch Lachen. Und der Teufel will, dass du aufhörst, sich zu freuen. Opfere dein Isaac. Du sollst aufhören zu lachen, aufhören zu singen, aufhören zu loben, zu preisen. Der Teufel liebt traurige, bedrückte Christen, die in Moll singen. Weißt du, eigentlich die Noten sind nach oben gesetzt, aber man singt tief unten im Keller. Der Teufel liebt also das Traurige. Heilung wächst und reift durch Freude. Und weißt du, der Abraham sagt, ach, das ist kein Problem, Gott wird schon ein Opfer finden. Und während, weißt du, du sollst lachen und plötzlich hängt ein Widder im Gestrüpp. Dann nimm und opfere den. Verstehst du, wenn du jubelst und jauchst und nicht aufgibst und weiterlachst und dir vom Teufel nichts vormachen lässt, plötzlich hängt so Widder da im Gestrüpp, hol es und dann nimm und das legst auf dem Altar. Musst nicht dein Isaac opfern, aber der Teufel möchte. dass du deinen Isaak opferst, dass du nicht mehr keine Verheißung mehr hast, keine Freude, keine Lust, kein Lachen. Die Freude bringt Stimmung, Stimmung und Farbe in deinem Leben. Freude, das ist eine ganz gesunde Reaktion. Lache, lache. Das ist, wie Heilung kommt. Lache über Gesundheit. Oh, da sind lauter Narben verbeult und verbogen alles. Aber preise den Herrn und du wirst merken, wie du entspannter und entspannter und entspannter wirst. Durch Freude entspannt man sich. Wenn du das nicht willst, musst du Yoga machen. TM oder andere Meditationen. Weißt du, dann musst du nach Indien fahren. Die zeigen dir vielleicht, wie man das macht. Weil Christen verlernt haben, sich in Gott zu freuen. Die Freude ist das die stärkste Waffe gegen den Teufel. Weißt du, Teufel lachen nicht, die haben nichts zu lachen. Dämonen haben nichts zu lachen, aber du kannst lachen als Kind Gottes. Die Erlösten. Weißt du, nicht unglücklich sein und missmutig sein. Was ist Lachen? Narkose. Narkose ist nichts anderes wie Lachgas. Weißt du, und du brauchst öfters mal eine Narkose der Gegenwart Gottes. So weg sein. Oh, Glory. Halleluja. Eine Narkose. Eine gute Medizin. Wie heißt es in Sprüche einmal, ein fröhliches Herz ist eine gute Medizin für die Knochen. Aber nicht nur für die Knochen, für die Nerven auch. Für die Seele auch. Ein fröhliches Herz ist eine gute Medizin. Heilung kannst du ernten. Du musst nur anfangen, zu was zu tun. Und zwar in kleinen Dingen. Freu dich über ein Bibelwort, das Gott dir gibt. Über eine Verheißung, über einen Zuspruch, über eine Begegnung, über netten Menschen, über irgendetwas. Besorg dir etwas, worüber du dich freuen kannst. Kanarienvogel. Und dann sitzt da und Hansi. Oh, mein Hansi. Mein Hansi. 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 Weißt du, ja. Fang an, über deinen Hansi dich zu freuen. Egal, was es ist. Und Gott hat die Dinge gegeben, damit sich die Menschen freuen, zur Freude des Menschen. Lobe den Herrn, bis dir ein Wort Gottes lebendig wird, bis etwas in dir geboren wird. Der Hansi hat mich getröstet. Ja, ich kenne Leute, weißt du, die haben ihren Trost bekommen bei ihrem Hansi. Ihre Freude. Weißt du, da wird Glaube geboren. Weißt du, Ich sage jetzt eine Geschichte, es ist tatsächlich hier in Berlin passiert. Die Leute wohnten an einer Kreuzung, da wo viel Autolärm war und alles, und dem Hansi gingen die Federn aus. Plötzlich war er ganz kahl und nackt. Verstehst du? Und dann standen sie da, aber die wollten den Hansi nicht töten. Und dann haben sie mich gerufen, weil ich habe mit diesem Vogel gebetet. Und für den Vogel gebetet. Und habe gesagt, lieber Heiland, du möchtest dem Vogel wirklich wieder Federn wachsen lassen. So schöner Vogel. Die haben mir Bilder gezeigt, wie schön der Vogel vorher war. Und dann war er ganz hässlich, kahl und also wie ein geruftes Huhn. So hat der Hansi ausgeschaut und gebetet. Und der Hansi hat plötzlich Federn bekommen. Weißt du, was der Hansi gebraucht hat? Liebe. Akzeptanz. Die Tiere spüren viel mehr, als was du denkst und glaubst. Böse Menschen haben keine Lieder. Verstehst du? Und da gehen auch die Vögel sogar ein. Aber man hat gebetet in der Hand genommen, Hansi. Und dann, wenn ich dann die Leute mal besucht, in der alte Omi war das, in Kreuzberg, dann besucht habe, mein Hansi, der hat so schöne Feder wieder bekommen. Mein Hansi. Weißt du, du beginnst, Gesundheit zu ernten, Leben zu ernten, Freude zu ernten, wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen. Und zwar nimmst du ganz kleine Dinge. Nimm nicht tote Materie, irgendein Götzen. Nein, nimm was Lebendiges. Einen Menschen. Fang an, für jemanden zu beten. Du möchtest Gottes Hilfe erleben, Gott und Gottes Führung erfahren. Fang an, jemanden zu unterstützen. Weil du selber in Not bist, unterstütze jemand anders, dann wird dir geholfen. Aber lass dir zeigen, dass du nicht jeden unterstützen kannst. Du kannst nicht jeden unterstützen. Gott muss dir zeigen, wem du unterstützen sollst und kannst. Aber lass dir von Gott jemanden zeigen. Wir haben mit unserem Sohn mal Schwierigkeiten gehabt, große Schwierigkeiten. Kann ich gar nicht sagen, welche Schwierigkeiten, aber wir haben Schwierigkeiten gehabt, ganz massive. Dann haben wir einfach ein Kind in der Ukraine genommen und unterstützt und einfach gesagt, wir können unserem Sohn nicht helfen, aber Gott, wir unterstützen ein anderes Kind und du wirst unser Kind auch erretten, unserem Kind helfen. Und Gott hat geholfen. Gott hat geholfen. Nach einer gewissen Zeit sind Jahre vergangen, aber Gott hat geholfen. Wir sollen was tun. Nicht nur, ja, ich kann nichts dagegen tun. Ja, du kannst etwas tun. Du sollst jemand anders segnen und dann wirst du gesegnet und der Segen wird zu dir zurückkommen und wird weiterwirken. Unterstütze jemand anders. Bet für jemand anders. Wort Gottes, Logos, muss vom Kopf ins Herz hinein, in die Blutbahn. Psalm, 2. Samuel 23. Da sagt David, ich will hören, was Gott der Herr reden wird. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird. Und Gott legt seine Worte in meinen Mund, heißt er dann später, in 2. Samuel 23. Erst wenn du hörst, kann Gott seine Worte in deinen Mund legen, dass du dann sprichst zu dem Berg. Und dann kannst du zum Berg sagen, Berg, heb dich weg! Und es wird weggehen. Aber nicht, wenn du nur sagst, hier steht geschrieben, Berg, aufgrund des Wortes Gottes, heb dich weg. Da wird nur der Berg noch größer werden, garantiere ich dir. Aber wenn der Herr dies gesagt hat, dann wird er sich wegheben. Erst wenn du anfängst, im Rema zu reden, das Rema-Wort bekommst, alles, wenn du eigenständig etwas machst, wird Mist draus. Das wird eine Fehlgeburt. Ein Fehlschlag. Solange Gott dir nichts gesagt hat, sage lieber nichts. Tu nichts, sonst verbrennst du dir den Mund und kriegst Probleme. Und der Teufel wird auf dich gesetzt, wenn du etwas tust, was Gott dir nicht befohlen hat. Von Jesus heißt es einmal ganz komisch, und er tat seinen Mund auf und sprach. Dir muss der Mund geöffnet werden, damit du sprechen kannst. Auch für Jesus. Sein Mund musste geöffnet werden, damit er sprechen konnte. Gott muss also dein Herz beeinflussen, deinen Mund beeinflussen, damit du sprechen kannst. Ich will dem Herrn sagen. Das kannst du jederzeit dem Herrn sagen. Aber was der Herr dir sagt, das musst du darauf warten, was er dir sagt, dass du dann tun kannst. Den rechten Impuls bekommst du von ihm. Und dann sagt er so und so und so, da geht's so und so lang. Wenn Gott von dir etwas will, dann versuch nicht, jemanden zu kopieren, weil der das macht. Ich möchte nur ganz schnell ein paar andere Sachen noch, wie die Früchte reifen. Versuch niemanden zu kopieren. Wenn Gott jemand anders heilt, muss er noch lange dich nicht heilen. Ich werde nie vergessen, Heilungsgottesdienst, einer der ersten Heilungsgottesdienste, was ich so als junger Christ miterlebte in einer Pfingstgemeinde, dass jemand, ein taubes Ohr wurde geheilt und da saß einer mit einem Hörgerät im Ohr, der sagt, Halleluja, preis dem Herrn. Also die ganze Gemeinde hat Gott gelobt und gepriesen über die Heilung. Der Mann hat gehört, der wurde tatsächlich geheilt. Da reißt es sein Hörapparat raus, macht das Fenster auf und schmeißt raus. Verstehst? Weißt du, was nachher war? Wir haben keinen Zugang zum Garten gehabt. Wir mussten nachher das Hörgerät suchen. Wo ist es geblieben? Da mussten wir, die jungen Brüder, mussten über die Mauer klettern. Verstehst du, und suchen, wo sein Hörapparat ist. Der ist nicht geheilt, der ist bis heute nicht geheilt worden. Also er lebt nicht mehr, aber der wurde nicht geheilt. Verstehst du, nur weil da ein anderer geheilt wird, musst du noch lange nicht geheilt werden. Es ist Unsinn, so zu glauben, weil der Herr dort getan hat. Der Glaube kann wachsen, gewiss. Aber der muss bei dir wachsen. In deinem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst und Munde bekennst. So, versuch niemand nachzuahmen. Gott will was Echtes, was Originelles. Sonst geht der Schuss nach hinten. Ich werde nie vergessen, das war so eine Lektion. Und ich bin Gott dankbar für solche Lektionen, dass es nicht geklappt hat. Und dass man sein Hörgerät suchen musste. Ist so wichtig, du musst vom Herrn die Stimme bekommen. Noch ganz kurz, sonst habe ich das Thema abgeschlossen nachher. Weißt du, auch mit der Versöhnung, mit Handreichen. In der Bibel heißt es, wenn du dein Opfer bringst und gewahr wirst, dass irgendjemand was gegen dich hat, dann geh hin und versöhne. Du musst erst gewahr werden. Du wirst nicht immer gewahr. Weißt du, manche sind so empfindlich, die werden immer was spüren, immer, da stimmt immer was nicht. Nein, Gott redet zu dir, da ist das und das. Und dann erst kannst du hingehen. Und dann muss Gott auch den Weg ebnen zu der Versöhnung, wie bei Esau und Jakob. Sonst geht der Schuss nach hinten. Und deshalb, ich will euch sagen, Leute, macht nicht einfach nur auf gut. Teufel, komm raus. Verstehst du, wir müssen warten auf die Stunde Gottes. Gott muss alles vorbereiten. Und dann muss der Jakob die ganze Nacht mal gerungen haben, von Gott berührt werden. Und der Esau auch von Gott berührt werden. Und dann vereinen sich die Brüder, sind ein Herz und eine Seele, diese Zwillinge. Noch ein Gedanke ganz schnell. Du findest Heilung, wenn du anfängst zu danken. Dank ist so ein Beschleuniger, wie ein Brandbeschleuniger. Fang an zu danken dem Herrn und du wirst plötzlich merken, dass die Gesundheit kommt mehr und mehr. Fang an zu danken für das bisschen, was du hast. Preise den Herrn. Im Danken liegt eine gewaltige Macht. Er hat alle zerstörenden Kräfte, das Danken. Der böse Geist hält nicht lange aus, wenn du anfängst zu danken. Das Negative hält nicht aus, wenn du, oh, ich danke dem Herrn, dass du mich hältst in guten und schlechten Tagen, im Sonne und Regen, im Sturm und im blauen Himmel. Die Krankheit ist in einer gottseligen Umgebung, einer fröhlichen Umgebung, die fühlt sich nicht wohl. In deinem Körper kann Krankheit, Viren, Bazillen, was es auch immer ist, die halten nicht aus, wenn du Gott lobst und preist. Einfach für die Erlösung. Danke, Jesus, für die Erlösung. Und du wirst plötzlich merken, wie der Heilige Geist deine Seele übernimmt. Und plötzlich betest du Chinesisch, Lateinisch, Griechisch, Spanisch, was weiß ich, Mongolisch. Und plötzlich bist du so erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Fang an zu danken. Krankheitserreger fühlen sich nicht wohl, wenn du anfängst zu danken. Schwachheit, Immunschwäche, weißt du, die halten nicht aus, sie werden verwirrt durcheinander, was ist da los? Da ist ja Widerspruch, da ist ja krank oder die ist ja krank, aber die lobt den Herrn und preist den Herrn und alles, was in mir ist, lobe den Herrn, alle meine Glieder, da stehst du an der Klagemauer und sagst Halleluja, lobe den Herrn und da verrenkst dich. Ja, alle deine 618 Glieder, Knochen, die müssen in Bewegung sein, wenn du betest. Geschwister, ich sage euch kein Geheimnis. In der Bibel heißt, alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Nicht nur, dass du stehst wie ein Ölgötze oder wie die Salzsäule. Nein, du sollst alle bewegen. Weißt du, fang an, dich zu bewegen beim Beten. Zu Hause. Bis die Dielen krachen und sie biegen. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Und du wirst merken, die Krankheit hält nicht aus. Deine Gelenkschmerzen verschwinden, deine Rückenschmerzen verschwinden, deine Armschmerzen verschwinden. Die Finger werden beweglich. Ich sage nicht zu viel. Mach es. Und dann wirst du sehen, ob der Matthäus das Unsinn erzählt hat oder die Wahrheit. Weißt du, der Jude, der bewegt sich beim Beten. Der bewegt sich. Guck mal die Filme an der Klagemauer. Die hauen mit dem Kopf gegen die Mauer sogar. Ja. Preise Gott. Alles, was in mir ist. Danken verändert dein Denken. Nietzsche hat einmal was Gutes gesagt. Wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wer ständig nur auf die Schwierigkeit sitzt, schaut, der stürzt hinein. Wer auf die Gesundheit schaut, auf Gott schaut, der fliegt hoch. Wie ein Luftballon. Heißluftballon. Sage ständig Gott, Halleluja, Halleluja. Du musst nicht viele Worte machen. Weißt du, wir denken, wenn wir viele Worte machen, dann wird der liebe Gott uns hören. Schöne, geschwollene Worte. Nein, sag ganz einfach Halleluja, Hosiana. Praise Gott. Glory, glory, glory. Gott weiß es. Dein Danken verändert dein Gesicht, deine Gefühle, deine Stimmung. Und plötzlich hat dein Leben Ewigkeitswert. Oh, Halleluja, lobe den Herrn. Praise Gott. Danken. Optimismus vertreibt die finsteren Geister. Wer dankt, der beginnt etwas ganz Neues, der geht vorwärts, der ist nicht mehr zu bremsen. Dank Gott auch für das Leid. Dann sagst du, wie bitte? Fang an, Gott für alles zu danken. Sag Gott, dank alle Zeit für alles. Alles inklusiv. Auch für das Schwierige, für das Unpassende, für das Belästigende, für das Bedrückende. Dank Gott, Halleluja. Preise ihn. Der Dankende bezieht Gott in seine Situation ein, der analysiert nicht alles und überlegt sich nicht alles, wie, wo, was ist. Nein, er dankt und Danken löst die Probleme. Danken löst die Probleme. Probleme werden nicht logisch gelöst, sondern theologisch mit Gott. Theo, Gott. Sarah lachte mit 90. Ich lade dich ein. Lass uns freuen am Herrn und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der Glaube kann schon für Dinge danken, die sie noch gar nicht empfangen hat. Weißt du, deshalb kannst du für Leid danken. Danke, Herr, wenn ich einmal bei dir im Himmel bin, ich sehe ohne Zahnprothese, ohne Hörapparat und ohne Brille und ohne das und ohne dies, ich werde vollkommen sein, frisch und jung. Preis Gott schon für das, was im Himmel ist. Und dann öffnen sich Himmelstüren. Lob und Dank eröffnet dir eine Welt. Die Welt Gottes, die Hütte Gottes kommt runter. Psalm 50, 23, mein letztes Wort heute. Wer Dank opfert, der preiset mich und das ist der Weg, dass ich ihm das Heil zeige. wer Dank opfert. Dank ist immer ein Opfer. Weißt du, das tut dir weh, das ist hart, da musst du dich durchringen. Oh, ich will Gott danken. Nicht ich muss, ich will Gott danken und ich werde Gott danken. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du Menschen aufrichtest und dass du Menschen Heilung schenken kannst und dass Heilung zu ernten ist. Wenn wir dich loben, wenn wir dich preisen, wenn wir alles hingeben, die in deine Hände legen und da wird was aufgehen. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und ich danke dir, dass du uns das verheißen hast und hilf, dass jeder Einzelne hier ein Rema-Wort, irgendwo ein Rema-Wort bekommt. Ein Wörtchen vielleicht, nur ein Rema-Wort. Wörtchen, aber dieses Wörtchen soll wirken, soll Wunder wirken. Ich preise dich, Vater, von ganzem Herzen. Amen.